Gruppenspieltag 2 wird jetzt hier besprochen im Rasenfunk und das machen wir mit Charlotte Bruch, Alina Ruprecht, Konstantin Eckner und Felix Haselsteiner. Mein Name ist Max Jakob Ost und jetzt geht's los.
Und nun der Rasenfunk. Alles zur EM der Frauen.
Wir sprechen über Gruppe A und dazu ist Charlotte Bruch hier zugeschaltet vom Tagesspiegel. Charlotte, hi, schön, dass du da bist.
Hi, ich freue mich auch dabei zu sein.
Zugeschaltet aus der Schweiz, wie ist es denn vor Ort?
Schön, bisher war das Wetter sehr gut, war sehr heiß. Für mich war es okay, für die Spielerin war es anstrengend, glaube ich, aber... Doch, man ist viel unterwegs und ist natürlich immer schön. Hier macht Zugfahren auch Spaß, weil es pünktlich ist und weil es schön ist.
Autsch. Herber Tiefschlag. Ich war viel mit deutschen Zügen unterwegs zuletzt. Aber stimmt es, was ich in anderen Podcasts, unter anderem bei Sportschau F gehört habe, dass in den Städten selbst die EM gar nicht so präsent ist?
Ja, also es gibt überall ja diese, direkt am Bahnhof ist meistens irgendwie, ist es dann aufgebaut so, ja, hier, also sieht man direkt, dass hier die Euro stattfindet und dann sind da ja auch schnell diese Fanmeilen sozusagen, aber an sich ist da immer nicht so viel los, aber ich finde, bei den, wenn Fanmärsche sind, also ich war in Luzern auch vorgestern, also die Niederlande hat da schon Gas gegeben und sobald du also dich ums Stadion so rundum befindest, da geht's dann schon, also ist richtig gute Stimmung, aber so in der Stadt selbst, also in Sion zum Beispiel auch oder in Luzern, hat man jetzt anfangs noch nicht so viel davon gemerkt.
Ich habe Chantal Ranke, die war zuletzt Gast, als wir hier über die Gruppe A gesprochen haben, habe ich sie damals nach dem ersten Spieltag gefragt, wer ist für dich gerade das stärkste Team? Und die Gruppe A, sie ist so eng beieinander, dass die Frage recycelt werden kann. Wer ist denn für dich gerade das stärkste Team?
Also ich habe jetzt auch einen frischen Eindruck von dem Spiel Norwegen gegen Finnland. Und da hat sich halt für mich klar gezeigt, dass Finnland gerade für mich das beste Team ist. Es ist ein Unding, dass die verloren haben, aber die machen richtig Spaß beim Zuschauen. Also die anderen drei Teams, alle Spiele sind bisher, finde ich, spannend gewesen. Mhm. Aber ich, also Finnland hat mich auch am meisten überrascht, einfach. Also das habe ich im Vorfeld nicht erwartet, dass die so einen interessanten Fußball spielen.
Wer die Vorschau gehört hat, der weiß, da kann ich mich nur anschließen. Hat mich auch überrascht. Die haben wir viel, viel schlechter gesehen. Aber dann würde ich auch sagen, lass doch mal mit dem Spiel beginnen. Aber kann denn ein Team das beste Team der Gruppe sein, das dann doch aus seinen Chancen so wenig macht?
Berechtigte Frage. Also es ist auch eine Qualität vielleicht, dass Norwegen hier mit 6 Punkten nach 2 Spieltagen dasteht, weil es eigentlich... Genau, und diese Qualität geht Finnland sozusagen so ein bisschen ab. Sie haben zwar 3 Punkte nach dem ersten Spiel, aber eigentlich nach diesem Spielverlauf und den Chancen, die sie hatten, müssen sie das gegen Norwegen gewinnen. Vor allem, weil sie ungefähr, also fast das ganze Spiel dominiert haben. Aber halt in diesen Phasen, in den wenigen Phasen, wo Norwegen gut war, haben sie dann halt auch ein Gegentor kassiert. Und das ist natürlich auch, kann man so ein bisschen abschwächen, dass das am Ende auch dazugehört, um erfolgreich bei so einem Turnier zu sein. Es ist halt sehr unglücklich verlaufen und es tat mir auch sehr leid für Finnland, weil die wirklich alles investiert haben und für die ist es natürlich super ärgerlich, weil es jetzt schon quasi gegen die Schweiz dann das erste oder ein Finalspiel ist. Und das hätte man auf jeden Fall umgehen können.
Und man muss es vor allem gewinnen. Unentschieden wird nicht mehr gegen die Schweiz reichen, da sprechen wir gleich noch drüber. Ich bin ehrlicherweise da auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil also offensiv von der Spielanlage her ist Finnland das tollste Team dieser Gruppe, spielen sehr viel übers Zentrum, sehr viel über Kurzpassspiel und sind dabei auch mutig und aber erfolgreich. Und dann spielen sie sich ja viele Chancen heraus, also 15-9 Schüsse waren es wieder jetzt gegen Norwegen. Allerdings sind sie eben, also da fehlt halt dann vielleicht dann doch die Stürmerin, die da in einer höheren Wahrscheinlichkeit dann die Tore auch draus macht. Und defensiv, da habe ich gestern nach dem Spiel dann wirklich noch drüber nachgedacht. Weil erst war meine Anfangsthese, ja, da merkst du halt, dass Finnland einen Qualitätsunterschied zu Norwegen hat. Und das war ja auch so ein bisschen das Narrativ, mit dem man aus norwegischer Sicht auf dieses Spiel geblickt hat. Ja, die individuelle Klasse, die hat es halt gelöst. Und irgendwie ist das ja nicht komplett falsch, aber auf der anderen Seite fallen halt die Treffer durch ein Eigentor. Und mit einem Schuss, der aussah wie eine Flanke, angeblich hat Caro Graham-Hansen das so gewollt, hat sie danach gesagt. Aber das war auch der erste Schuss aufs Tor der Finninnen überhaupt in diesem Spiel. Also, ich weiß nicht, wenn du auf die Defensive blickst, wie kritisch wärst du denn da mit Finnland?
Also, was mir aufgefallen ist, ich finde, Nyström und Cenile und wer ist noch, Kuika, die, ich finde, im Zentrum, also in der Innenverteidigung, haben sie es gut gemacht. Also Hegerberg hatte, ich habe es mir extra nochmal rausgesucht, 30 Kontakte und gefühlt hatte sie in der ersten Halbzeit 5 davon. Also die hatte überhaupt kein Land gesehen gegen die drei. Mein Problem war auch eher, oder wo ich gedacht habe, wo sie nicht hinterherkommen, sind die Außenpositionen. Also es war nicht nur Hansen, finde ich, die sich da halt in gewissen Situationen dann einfach durchgesetzt hat. So sind ja auch die beiden Tore entstanden. Also ihr zweiter Treffer natürlich, aber der erste ist ja auch eine Hereingabe von ihr. Und auf der anderen Seite, das war dann die eingewechselte Gaupert, genau, die dann auch da, finde ich, richtig Tempo gemacht hat und wo man gesehen hat, ja, da kommt, bei Finnland wurde ja auch auf die Seite noch, ich glaube, wer war es? Lehtola eingewechselt. Und die, finde ich, das war dann auch so ein bisschen Mismatch. Das war in der Schlussphase entscheidend, dass Norwegen da dann auch überlegen war auf diesen Außenpositionen. Also ich finde, in der Zentrale war es in Ordnung. Vor allem, weil da auch immer wieder Siren und Zuman Bälle aufgesammelt haben, also die zweiten Bälle. Und so fand ich es im Zentrum in Ordnung und auf den Außenpositionen halt ein bisschen. Da genau waren sie nicht auf dem Level, was zum Beispiel der Hansen hatte.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich der Finger in die richtige Wunde gelegt. Also Tünile, die hatte nicht nur schlechte Aktionen und gerade offensiv war die auch manchmal eine wichtige Spielerin, aber defensiv eben zu oft das Nachsehen gehabt, vor allem gegen Graham Hansen. Und auf der anderen Seite musste halt Koivisto wieder ausgewechselt werden, obwohl sie eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Und das ist...
Das hat man gemerkt, ja.
Ja, genau. Und also da kam ja dann die Lehtola, von der du gesprochen hast. Und so ganz habe ich das nicht nachvollziehen können, außer es hatte irgendwie physische Kräfte, also dass die Fitness nicht reicht für 90 Minuten. Und offensiv muss man noch dazu sagen, Rantala kam dann rein, ganz, ganz wichtige Spielerin für Finnland, die aber eben wegen Verletzung lange gefehlt hat jetzt. Und ehrlicherweise, ich habe mich richtig auf sie gefreut und dachte, ah cool, jetzt kommt nochmal jemand. Ich weiß nicht, ob ich Sällström dafür rausgenommen hätte. Irgendwie hätte ich die auch gerne beide vorne gesehen. Allerdings, auch bei Sällström konnte man schon erkennen, das Spiel war lang und es war anstrengend. Leider hatte sie aber so gar keinen Effekt. Also das alles, was ich mir in der Vorbereitung so immer sie zusammengeschrieben hatte, konnte ich noch nicht zur Anwendung bringen, jetzt irgendwie bei der Analyse dieses Spiels. Aber die Spielanlage Finnlands, die ist schon einfach sehr, sehr überraschend mutig und funktioniert auch sehr, sehr gut. Würdest du denn sagen, Finnland, das jetzt gewinnen muss gegen die Schweiz am letzten Spieltag, am 10. Juli, wie groß sind da die Chancen deiner Meinung nach?
Also würde ich es gut finden, wenn so ein Gastgeber auch natürlich weiterkommt. Aber nach dem Spiel, was ich gesehen habe gegen Norwegen und ja auch schon das erste Spiel gegen Island, glaube ich gerade eher, dass Finnland da eher im Vorteil ist. Weil ich finde, die haben jetzt gezeigt, dass sie auch gegen so ein norwegisches Team einfach über eine lange Zeit dominieren können. Klar, sie müssen ihre Chancen dann auch machen. Aber ich bin gespannt, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wie die gegeneinander spielen werden, weil ja beide, also ich finde, da kommen wir später noch zu, aber die Schweiz hat ja auch ihre Stärken im Konter. Und ich finde, Finnland hat jetzt gegen Norwegen viel das Spiel gemacht, aber die fand ich in jeder Ausrichtung eigentlich auch sehr gut in der Offensive. Also die haben super viele zweite Bälle gewonnen und haben es dann immer, finde ich, sehr direkt nach vorne gespielt. Also ganz schnell, ja, vertikal und auch mit Kurzpassspiel. Auch, das fing auch schon hinten an, teilweise im Aufbau. Die haben überhaupt, also die waren so abgezockt, finde ich. Also die haben damit, also die haben selten, finde ich, lange Bälle rausgeschlagen, nur wenn es unbedingt nötig war. Also die haben da, waren super mutig und auch bei dem Ausgleichstreffer, das war ein super Spielzug, auch ein Ballgewinn gegen Hansen, die, glaube ich, den Fehlpass spielt. Und dann geht's in zwei Pässen sozusagen nach vorne und dann dieser wunderschöne Abschluss von Sevenius. Genau, und ich finde die in der Offensive so gut und auch eine Kosola, die ja gar nicht, die finde ich in dem Spiel gar nicht so sehr zur Geltung gekommen ist wie im ersten Spiel. Und trotzdem hat es Finnland so ein bisschen auffangen können. Also ich finde, die sind auch sehr variabel vorne. Und ich glaube, dass die Schweiz damit auf jeden Fall Probleme haben wird. Andererseits ist Finnland vielleicht halt auch auf anfällig auf den Außenpositionen. Und da hat die Schweiz nun mal auch ihre Stärken. Also es ist auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe. Also es kann in jede Richtung kippen. Deswegen ist es total schwierig. Aber ich finde, habe gerade Finnland stärker gesehen in dem Spiel.
Also Donnerstagabend um 21 Uhr findet diese Partie statt. Und wenn es dich nicht stört, dann lass doch jetzt gleich über die Schweiz sprechen. Dann blicken wir quasi damit auf dieses Spiel voraus. Die Schweiz gewinnt gegen Island mit 2-0 und schmeißt damit Island auch aus dem Turnier. Island zum ersten Mal in der Gruppenphase gleich ausgeschieden bei einer Europameisterschaft. Es war ein intensives Spiel. Also in der ersten Hälfte hatten wir bei weitem mehr Fouls als Torabschlüsse. Und es ging auch auf Augenhöhe hin und her. Es gab immer wieder Phasen, da war Island eher am Drücker, jetzt mal salopp gesagt. Und es gab Phasen, in denen die Schweiz dann tiefen Ballbesitz hatte. Was hat denn dann deiner Meinung nach den Unterschied gemacht zwischen den beiden Teams?
In der zweiten Halbzeit die Jungen, würde ich sagen. Mhm. Also Bene hat ein ganz starkes Spiel gemacht. Ja. Schertenleib hatte dann auch ihre entscheidende Szene, nachdem sie etwas glücklos gespielt hat ihre Entscheidungsfindung nicht ganz so gut war. Also sie hatte viele gute Aktionen, die im Ansatz super waren, aber dann hat sie halt oft die falsche Entscheidung getroffen. Aber halt vor dem 2-0 war das? Nee, 1-0 war das. Genau, da schickt sie ja dann Reuteler rechts hin. Also super, super aufgedreht auf engem Raum und schickt Reuteler perfekt. Genau, und also Schertenleib dann auch gut und halt die eingewechselte Pilgrim und Wandeler natürlich. Also es waren die auch in Kombination dann für das 2-0 gesorgt haben. Also die haben auch richtig Spaß gemacht. Und die hatten halt alle extremes Tempo. Und die haben es, finde ich, hinten raus entschieden. Nachdem in der ersten Halbzeit ja, glaube ich, es gab einen Torschuss von Island. Vielleicht war das der Lattentreffer. Zählt die Latte zum Tor? Ich weiß gar nicht, ob das in die Statistik eigentlich. Nee, ne? Ja. Dann muss es ein anderer gewesen sein. Aber es war nur ein Torschuss und die Schweiz hatte gar keinen. Also, wie du schon sagst, war sehr zerfahren in der ersten Halbzeit. Man hat halt gemerkt, dass es um viel geht. Also, es waren einfach viele harte Zweikämpfe. Mhm. Aber in der zweiten Halbzeit finde ich, klar, da sind wir auch wieder beim Thema, kann auch in die andere Richtung kippen, wenn Williams dort hier diesen Freistoß ins Tor macht und nicht auf die, nicht an die Latte.
Oder nicht am Ball vorbeischlägt beim langen Einwurf.
Genau.
Relativ kurz vor dem 0-1.
Ja, aber dann mit der Einwechslung durch Leila Wandeler, die wohlgemerkt ihr zweites Länderspiel erst gemacht hat damit, kam halt deutlich mehr Energie rein und vor allem natürlich aufgrund der Umstellung, finde ich, dann auf die Viererkette, die dann schon, was dann gut funktioniert hatte, weil zum Beispiel eine Bene dann mehr Freiheiten in der Offensive hatte, vielleicht nicht so sehr diese langen Wege nach hinten gehen musste. Aber diese Einwechslung auch mit Pilgrim später, das hat wirklich den Unterschied gemacht, finde ich. Und natürlich auch das Einzug entsteht auch, weil Reuteler endlich diesen tiefen Lauf macht. Also der hat ja eine Position zurückgespielt, im Gegensatz zum Spiel gegen Norwegen. Und das hat man gemerkt, finde ich. Also die Schweiz hatte wenige Aktionen ganz vorne mit irgendwie Läufen in die Tiefe und das hat dann beim 1-0 funktioniert. Genau, aber ja, Island hatte so ein paar Phasen, in denen sie dann schon durch Konter immer wieder so latent gefährlich waren, die es dann aber oft nicht so zu Ende gespielt haben. Mhm. Aber insgesamt geht der Sieg auf jeden Fall in Ordnung für die Schweiz. Weil ich finde, von Island halt wieder, wie schon im ersten Spiel, nicht so richtig viel kam. Es lief alles über Jonsdottir und die war auch so ein bisschen glücklos eher. Wieder, also wie viele Einwürfe die gemacht hat auch in dem Spiel, ne? Ich habe nicht mitgezählt, aber und da frage ich mich, ist das nicht irgendwann, also klar, sie hat auch immer noch den Ball abgetrocknet, als Island schon zurücklag, aber es dauert ja wirklich lange, wie bei einer Ecke gefühlt, ja gut, bis da der Einwurf kommt.
Sie brauchen natürlich
sie braucht den Grip, ja.
Ja, und sie brauchen vor allem die Zeit, dass Vigos dort hier mit nach vorne gehen kann, gegnerisch.
Stimmt.
Sie stellen sich ja auch wie bei einer Ecke.
Ja.
Deswegen, das Stadion hat da ja auch fröhlich gebuht und gepfiffen. Und das kann ich nachvollziehen aus jetzt reiner Fansicht, aber ich glaube, es war jetzt nicht nur um Spiel zu verzögern, sondern es müssen halt, sie gehen in ihre Eckballformation. Das heißt, die schnellen Spielerinnen sichern ab und die großen Spielerinnen gehen in den Strafraum. Aber es war schon ganz interessant zu sehen, weil Island ja eigentlich schon einiges besser gemacht hat als im Spiel gegen Finnland. Also zum Beispiel das Zentrum war viel, viel dichter geschlossen. Sie haben sich nicht aus der Position ziehen lassen. Auch deswegen kam da eben so wenig von der Schweiz und erst mit der Umstellung wurde es dann ein bisschen besser, weil du einfach noch eine Spielerin mehr hattest und Reuteler aus der Tiefe kommen zu lassen, das kommt eigentlich ihrem Profil ganz gut entgegen, finde ich. Das ist ja auch ihre Rolle, die sie bei der Eintracht eher gespielt hat.
Stimmt, so kann man es auch sehen, ja. dass sie da mehr Zeit hat, um in die Tiefe zu starten, das stimmt.
Ja, und eben quasi das Plus eins zu sein im Strafraum. Also sie muss aufgenommen werden und das ist ihnen schwer gefallen. Das war auch beim 0-1, das war so schön, es gespielt war, verteidigbar war es schon, weil alle haben eigentlich gesehen, was jetzt gleich passieren wird. Sie haben bloß das Tempo von Reuteler nicht richtig aufgenommen.
Mhm.
Aber insgesamt war
und auch
schon
der Ballgewinn war mit Ansage, finde ich. Welti stand perfekt hinter ihr und die kriegt, also die Isländerin kriegt da einen Ball hingefeuert. Der ist halt auch schwer zu verarbeiten und vor allem gegen eine Welti natürlich. Also es wäre auf jeden Fall zu verhindern gewesen.
Das stimmt, war eine sehr gute Balleroberung von Lia Welti. Ja, und dann ist natürlich die große Frage, Charlotte, hat uns Pia Sundhage alle an der Nase herumgeführt? Weil sie spielen jetzt viel, viel höher. Sie hat gesagt, sie musste das Team aus ihrer Komfortzone rausholen. Auch deshalb dieses Trainingslager mit anfänglich 31 Spielerinnen und dann wurden so nacheinander, wurde aussortiert. Das heißt, eine sehr große Ungewissheit, wer eigentlich im EM-Kader landen würde. Dann eben diese sehr physischen Trainingseinheiten kurz vor dem Turnier. Und dann eben auch letztlich junge Spielerinnen mit kaum Erfahrung, wie eben eine Wandeler. Ich meine, Wandeler ist 19, Benay ist 18, Schattenleib sowieso auch 18 und eine Alaia Pilgrim, die wirkt fast schon seniorig mit ihren 22 Jahren. Also sprich, haben wir alle Pia Sundhage unterschätzt und das Ganze folgte dann doch einem Masterplan, den wir nicht erkannt haben.
Das wäre schon krass, wenn das ihr Plan von Anfang an gewesen wäre. Erstmal schön für schlechte Stimmung rund um das Team sorgen und dann kommen wir bei der EM zurück. Also es war wirklich nicht zu erwarten gewesen, wenn man Spiele von der Schweiz vorher gesehen hat, dass sie das so mutig angehen. Also es passt natürlich als Gastgeber, das wollen ja auch die Fans sehen, dass man da sich was traut und genau viel den Ball haben möchte oder halt auch natürlich immer aufs Tor geht. Ja, ich habe das erste Spiel im Stadion gesehen und da war ja der Überraschungseffekt noch viel größer. Also dadurch, dass Binney und Riesen da so offensiv ausgerichtet waren, da habe ich aber schon gedacht, ja, das ist auch natürlich ein krasses Pensum, ne? Konditionell muss man das erstmal durchhalten. Eine Riesen hat es in dem Spiel jetzt zum Beispiel nicht mehr gepackt. Ja. Also die wollte ja unbedingt raus ab der 70. und musste da echt noch ein paar Sprints gehen. Aber klar, Pia Sundhage war, glaube ich, auch recht stolz. Sie hat im Interview danach, weil ich habe es beim SRF gesehen, hat sie auch recht zufrieden gesagt, ja, die Umstellung auf die Viererkette am Ende auf das 4-4-2 ist
war
aufgegangen.
Gute Idee
also,
von mir, ne?
Ja, gute Idee von mir, so ungefähr.
Ach, ja,
aber klar, so von hinten kann man es natürlich super so erzählen. Also ist ja auch aufgegangen. Aber generell, also finde ich, vorher hat sie immer ihren Spielerinnen genau, oder in Interviews habe ich gelesen, ja, meine Spielerinnen müssen sich was trauen. Aber irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, ja, aber es wurde ja gar nicht so irgendwie so ein Raum geschaffen, wo so eine Fehlerkultur auch, also wo es die gibt und dass man halt auch eben Fehler machen darf. Also sie hat es immer gesagt, aber die Spielerinnen haben sie ja nichts getraut. Also müssen
sie standen ja immer so tief, dass
Angst
jeder Fehler zu einer
haben.
Riesen Torschuss
genau.
geführt hätte. Und wenn
genau,
du offensiv
genau.
verstehst, dann ist es nicht ganz so schlimm, dabei zu verlieren.
Ja. Also ich fand die Schweiz sogar im ersten Spiel noch mutiger. Ich finde, jetzt lief nicht ganz so viel wie über Riesen wie im ersten Spiel, dafür aber auf der anderen Seite natürlich. Also Binne spielt bisher ein super Turnier. Genau, und der Mut wird halt ja auch, wurde jetzt endlich auch belohnt. Also das ist für die Schweiz, glaube ich, auch jetzt gut gewesen, auch fürs Gefühl, weil im ersten Spiel ist es hinten raus ja nicht belohnt worden. Und ich hoffe, dass sie gegen Finnland genauso mutig sind, weil da geht es natürlich auch um viel, aber ich meine, gestern ging es auch um viel und da sind sie es auch mutig angegangen. Klar, gegen Island trauen sie sich vielleicht auch noch mehr, aber ich glaube, Finnland-Schweiz, es wird ein richtig offener Schlagabtausch. Das wird richtig. Vor allem, und da spielen natürlich die jungen Spielerinnen auch eine Rolle. Also ich finde es auch sehr mutig, von der Pia Sundhage eine Leila Wandeler so früh zu bringen in so einem Spiel. Und die hat sie ja absolut zurückgezahlt. Genauso aber auch wie eine Schertenleib von Anfang an zu bringen, die ja dann auch irgendwie unter Druck steht, weil alle Augen auf sie gerichtet sind und sie quasi die Unterschiedsspielerin sein soll. Was man ihr, finde ich, auch angemerkt hat in den finalen Aktionen. Aber trotzdem, sie hat da Bälle gefordert von Anfang an und war sehr präsent, auch wenn ihr nicht alles gelungen ist, was ich halt auch bemerkenswert finde in dem Alter. Also klar, es gibt viele Verletzte gerade bei der Schweiz, wodurch die Jungen mehr Spielzeit bekommen, aber ich finde, sie zahlen es komplett zurück. Und das macht halt, deswegen ist gerade auch die Schweiz so ein interessantes Team, finde ich, und hat ein Riesenpotenzial. Also wenn nicht jetzt bei der EM, dann irgendwann in den nächsten Jahren wird da auf jeden Fall mehr kommen. Aber
ja.
Genau, also ja, Pia Sundhages Mut wird absolut belohnt. Ich finde es super, dass sie das jetzt auch. Ich habe jetzt zum 10-mal Mut gesagt, aber dass sie es so mutig angehen bei diesem Turnier. Weil es wäre wirklich eine Schande gewesen, wenn sie da irgendwie nur abwartend gespielt hätten. Eine Schande.
Ja, eine Verschwendung vielleicht, wenn ja, du ein Heimturnier hast. Und also, wir können uns auf Finnland gegen Schweiz freuen. Und wird denn Norwegen gegen Island dann ähnlich eng? Über die Norwegerinnen haben wir bisher am wenigsten gesprochen.
Mhm, ja, das stimmt. Ja, wahrscheinlich werden sie ja ein bisschen rotieren. Ich meine, wie ist jetzt gerade die Punktelage? Wobei, wenn Finnland gewinnt, könnten sie ja auch noch auf den ersten Platz rücken, richtig? Wenn das Torverhältnis passt. Nee, oder zählt erst der direkte Vergleich?
Es geht um direkten Vergleich.
Genau, okay, dann wäre es Norwegen ja quasi durch.
Norwegen ist
auf Platz 1 auch, genau, dann geht es ja nur noch um Platz 2. Von daher wird Norwegen wahrscheinlich viel rotieren. Island wird sich aber auch nicht einfach mit einer schlechten Leistung aus dem Turnier verabschieden wollen. Also es geht da natürlich nicht mehr um so viel, aber von der Qualität her. Aber das sagt man über Norwegen immer. Also die haben natürlich eine große Qualität im Team, aber sie kommen da nicht so richtig ran bei Turnieren. Jetzt auch nicht. Ich glaube, es wird nicht deutlich ausgehen. Ich glaube, es wird schon ein enges Spiel, weil Island ja jetzt auch nicht alles verkehrt macht. Und aber bisher war es ja so, dass Norwegen und Island jeweils immer nicht so viel den Ball hatten. Also ich bin gespannt, wer da jetzt das Zepter übernimmt. Wahrscheinlich wird es Norwegen. Und Island ist ja aber auch nicht schlecht bei Kontern. Also.
Aber wie findest du denn die Haltung Norwegens? Ich fand das total interessant in der Recherche vor der EM, das habe ich ja auch in der EM-Vorschau thematisiert, dass eben Spielerinnen wie eben Graham Hansen und wie Ada Hegerberg in Podcasts und anderen Medien gesagt haben, die Erwartungshaltung ist ein Riesenproblem, ihr glaubt immer, wir müssten ganz, ganz weit kommen und ihr seht uns quasi besser, als wir eigentlich sein können. Und das ist auf der einen Seite nachvollziehbar, auf der anderen aber eben nicht, weil es sind ja unbenommen sehr, sehr gute Spielerinnen da. Und jetzt auch nach diesem Spiel war es so, dass Graham Hansen auch gegenüber der Sportschau gesagt hat, wo eben auch die Frage war, naja, also Leistung war jetzt ja wieder nicht so, aber Ergebnis hat gestimmt. Also ich gesagt, ja, das ist das, was ihr immer sagt, aber was zählt denn, was zählt, ist das Ergebnis. Und das ist ja nicht komplett falsch. Aber wo stehst du denn da bei dieser Frage, wie man das jetzt einordnet, dass Norwegen mit durchschnittlichen Leistungen, würde ich sagen, 2 Siege eingefahren hat und dementsprechend dann auch souverän als Gruppenerster weiter ist. Damit geht man auch Spanien aus dem Weg, das muss man auch sagen. Also Finnland und Schweiz, die spielen darum, wer darf dann wahrscheinlich gegen Spanien spielen. Also wie siehst du das, wie Norwegen dieses Turnier angeht und eben auch verarbeitet, dass es von den Leistungen her nicht ganz den Ergebnissen entspricht?
Ja, also wenn man sich den Kader anschaut von Norwegen mit Spielerinnen, die bei europäischen Top-Teams spielen, und ja auch immer wieder ihre Momente haben, in denen sie stark sind. Also reiten da mit ihrem Fallrückzieher auch gegen Finnland oder auch dann mit der Vorlage. Und na Hegerbeck natürlich, na Graham Hansen, also das sind ja, oder Engen auch, das sind Top-Spielerinnen und es ist eigentlich zu wenig, dass die, also ich finde vor allem sind die alle in einem Alter, wo die gerade auf einem Top-Niveau sind. Aber ich meine, EM gibt es zum Beispiel nur alle 4 Jahre. Wann will man denn, also was möchte man denn? Also möchte man nicht auch mit so einem Team ja irgendwie versuchen, klar, die wollen versuchen natürlich weit zu kommen, aber, und ich verstehe auch, dass die irgendwo die Erwartungshaltung ein bisschen runterschrauben wollen, zumindest nach außen hin, damit sie halt so ein bisschen befreiter aufspielen können. Aber es kommt ihnen ja jetzt auch nicht gerade, also sie spielen ja jetzt nicht wirklich, ich würde sie jetzt nicht so schreiben, dass sie gerade befreit aufspielen. Es ist ja schon noch sehr, dass man immer das Gefühl hat, dass irgendwie so die Handbremse noch angezogen ist so ein bisschen. Also da ist auf jeden Fall noch deutlich mehr möglich mit, und vor allem halt mit den Spielerinnen. Also die haben ja einfach gerade einen super Kader, klar haben sie auch, also immer, aber aktuell sind da schon wirklich Top-Spielerinnen dabei.
Was hältst du denn von der These, dass das zwar gute Spielerinnen sind, aber kein gutes Team? Und damit meine ich jetzt nicht den Zusammenhalt, sondern das, was man sieht auf dem Feld. Also ich fand gegen den Ball das Verschieben manchmal total wild. Ich finde, in Umschaltsituationen ist es so ein bisschen Zufall, wer jetzt mal mitmacht und wer nicht mitmacht. Und also das wirkt irgendwie für mich nicht so als Einheit. Also gerade im Duell mit Finnland ist es so richtig aufgefallen, wo eben genau das die Finninnen so auszeichnet.
Ja, total, stimmt. Finnland war super aufeinander abgestimmt, also die Automatismen scheinen da zu stimmen und bei Norwegen so gar nicht. Ich meine, klar, auch die Tore jetzt gegen Finnland, die entstehen ja quasi aus Einzelaktionen. Also das ist dann eher, wenn eine Spielerin einen guten Moment hat, dann läuft sie. Spielen ja auch, also die einzige, ich für mich ist halt auch nicht so eine krasse Spielidee ersichtlich, außer dass sie ganz oft in die Tiefe ihre Außenspielerinnen schicken. Ja. Und klar, dann schickt man sie ja auch in 1-gegen-1-Duell oft. Also natürlich ist es dann eine Einzelaktion, die dann klappen muss. Aber so richtig, ja, Kurzpass, also ich finde, der Aufbau ist in Ordnung, wobei gegen Finnland zum Beispiel, finde ich, haben sie keinen ruhigen Aufbau über lange Strecken hinbekommen. Also es fängt schon hinten an, dass da irgendwie das Zusammenspiel nicht so richtig funktioniert und das setzt sich so nach vorne hin fort. Also, und das wundert mich so ein bisschen, weil die ja auch wirklich in der Konstellation schon länger zusammenspielen, zumindest ja, auf den zentralen Positionen.
Und du siehst eine Ingrid Engen, wie sie allein durch ihre Körperhaltung sich in Situationen bringt, wo sie eigentlich nur in eine Richtung den Pass spielen kann und da kommt er dann auch hin und die Finninnen sehen genau das und fangen den Pass ab und man denkt sich so, ja, aber du spielst ja bei Barca, du spielst ja bei der Passmaschine im Weltfußball. Warum ist das so? Also ich finde auch, dass die sich auch ganz oft in Situationen gebracht haben, wo sie dann so einen verzweiflungslangen Ball geschlagen haben und der war halt dann weg und auch daher kommt dieser niedrige Ballbesitz von Norwegen. Also ich bin
und
sehr gespannt.
Und da haben die sich dann gegenseitig nämlich auch ab und zu, finde ich, so ein bisschen angemeckert, weil dann irgendwer meinte, warum spielst du denn jetzt den langen Ball? Lass doch uns hier kurz rausspielen, weil die Qualität ist ja ohne Frage gegeben, auch bei einer engen zum Beispiel. Aber bei ihr ist es mir auch aufgefallen. Also da dachte ich auch, ich sehe jetzt auch nicht ganz viele Spiele von Barca, aber ich habe schon genug gesehen und wer bei so einem Team spielt, der ist ja in der Lage, sich auch aus Pressing-Situationen oder also zu lösen. Und das ist mir gegen Finnland aufgefallen, dass sie da kein Faktor war. Also sie hat... Und deswegen ist dann vielleicht auch dieser ruhige Aufbau nicht zustande gekommen, weil du eben keine, sozusagen keine Exit-Spielerin hattest, die
ja,
mal
kann sein.
Diese Pressing-Momente umgehen konnte.
Ziemlich sicher ist es natürlich auch die Antwort darauf, warum war sie keine Stammspielerin jetzt zuletzt
ja,
und warum wechselt sie jetzt zu Lyon. Aber ich will es jetzt gar nicht nur an Ingrid Engen festmachen, aber an der kann man es eben ganz gut erzählen. Also wir werden es uns angucken. Finnland gegen die Schweiz und Norwegen gegen Island am Donnerstagabend. Das heißt, ihr habt jetzt noch ein paar Stunden, das hier gehört zu haben bis dahin. Charlotte, ich weiß gar nicht, was als nächstes für dich ansteht beim Turnier.
Heute Abend Spanien gegen Belgien, Thun, also am Montagabend, für alle, die es hören, später.
Ja, genau, also du wirst es schon gesehen haben in dem Moment. In
und morgen natürlich, am Dienstag natürlich Deutschland.
Sehr, sehr schön, dann wünsche ich dir dabei viel Spaß gehabt zu haben und danke dir, dass du im Ranking mit dabei warst. Danke dir.
Ja, danke für die Einladung. Ciao.
Spannend war es am zweiten Spieltag in der Gruppe B, nicht so sehr beim Spiel Spanien gegen Belgien, das war dann doch eher eindeutig mit einem 6:2 für die Spanierinnen. Belgien damit auch ausgeschieden, weil im zweiten Spiel sich Italien gegen Portugal mit 1:1 trennt und damit eben Belgien es nicht mehr schaffen kann, die 4 Punkte von Italien zu erreichen, das aktuell auf Rang 2 liegt. Alina Ruprecht ist jetzt hier und wird mit mir diese Gruppe besprechen. Alina, schön, dass du da bist.
Freue mich wieder sehr dabei zu sein.
Wir nehmen jetzt auf nach Abpfiff des Spiels Italien gegen Portugal und da war große Enttäuschung zu sehen bei den Italienerinnen. Und auf der einen Seite ist das sehr verständlich, denn sie sind spät in Führung gegangen und haben dann aber spät auch noch den Ausgleich kassiert. Auf der anderen Seite ist doch eigentlich die Ausgangslage weiter gut. Also man hat 3 Punkte Vorsprung auf Portugal. Selbst wenn Portugal gegen Belgien gewönne, dann müssten die ja erstmal, weil der direkte Vergleich jetzt unentschieden ausgegangen ist, ihre schlechte Tordifferenz von 1:6 umbiegen. Also wie würdest du denn die Lage von Italien einschätzen?
Ich denke, es ist ja klar, dass Spanien als Gruppenerste ins Viertelfinale einziehen wird. Ich hätte tatsächlich auch Italien favorisiert, wenn es um den 2. Platz in der Gruppe gegangen wäre. Ich hätte da Belgien tatsächlich noch vor Portugal gesehen, aber Portugal war absolut couragiert heute gegen Italien, hat Italien vor richtige Probleme gestellt. Ich hatte mir von Italien auch irgendwie ein bisschen mehr erhofft bei dem Turnier, weil so eine Nations League in den Phasen vor dem Turnier waren sie ja richtig, richtig gut und auch Spitzenteams wie zum Beispiel Schweden wirklich vor Probleme gestellt. Und ja, mit Beginn des Turniers hat man leider nicht mehr so viel davon gesehen. Also durchwachsene Ausgangslage, würde ich sagen.
Was hat dir denn dann jetzt in dem Spiel gefehlt gegen Portugal? Also was müsste Italien dann besser machen jetzt dann gegen Spanien?
Gegen Spanien wird es immer schwer. Egal, was man besser macht oder was man verbessert, aber was bei Italien irgendwie zu fehlen scheint, dieses Turnier. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die in einem sehr engen System stecken, also dass die klare Anweisungen haben und nicht über diese Anweisungen hinausgehen. Und wenn es dann im Spiel nicht klappt, dann finden sie nicht wirklich die Lösungen. Also bei Italien fehlt irgendwie das Kreative. Klar, sie sind sehr, sehr technisch, aber da fehlt dann einfach mal so eine Unterschiedsspielerin, die da wirklich mal einen kreativen Einfall hat, wie man das und das lösen könnte. Und genau sowas hat Spanien dann. Das sieht man ja dann, wenn Spanien hinten liegt gegen Belgien oder es eben nicht so gut läuft, dann kommen andere Spielerinnen von der Bank oder dann fasst man sich auf den Platz ein Herz und dann sieht es gleich ganz, ganz anders aus. Und da ist Italien, finde ich, sehr, sehr festgefahren in ihrem Spielplan, dass sie da nicht rauskommen, dass sie da nicht abweichen können. So die Frage, wo ist denn da der Plan B? Klar, sie haben gemerkt, dass es über die Außen gut läuft und dann wieder übers Zentrum. Und das ist irgendwie ein bisschen schwierig. So, wo will Italien hin? Was wollen sie machen? Sie scheinen einen ganz klaren Plan zu haben. Aber wenn der nicht funktioniert, was dann?
Ja gut, andererseits, wenn du sowohl über die Außen als auch übers Zentrum den Torschuss herausspielen kannst, hast du schon relativ viel erreicht. Aber ich weiß, was du meinst. Also es gibt halt diese Szenen, die man eben auch gegen Portugal gesehen hat, in denen sich Italien so ein bisschen festspielt und dann eine Spielerin erstmal warten muss, bis nachgerückt wird, bis sie wieder Passoptionen hat. Andererseits muss ich sagen, was mir wirklich gut gefällt bei Italien ist, dass sie das auch wirklich tun, dann dieses Abwarten und eben dieses schlaues Spielen. Also du siehst eigentlich ganz selten mal eine Spielerin ein Dribbling anziehen, bei dem schon vorher klar ist, das wird jetzt sowieso nichts werden. Und dann mit dem Nachrücken der Mittelfeldspielerin dann in den Strafraum haben sie auch immer wieder gute Aktionen. Also ich verstehe, was du sagst mit Blick auf das Portugal-Spiel und auch gegen Belgien kann man ja sagen, dass das jetzt auch keine Glanzleistung von Italien war. Aber irgendwie hätte ich eigentlich gesagt, dass Italien ein sehr, sehr stabiles Team ist, wäre da halt nicht diese Schlussphase gewesen gegen Portugal. Die Defensive, wie denkst du über die?
Wie gesagt, sehr, sehr stabil, wie du schon auch meintest, aber da gegen Portugal sind sie teilweise wirklich unter die Räder gekommen. Also irgendwie so, entweder ist man komplett stabil oder man fällt dann teilweise wirklich auseinander und diese letzte Schlussphase von dem Spiel hat das wirklich in sich. Irgendwie Italien, finde ich, variiert auch irgendwie nicht so gut. Klar, was wir gerade wegen Zentrum und Außen gesagt haben, beides gleichzeitig hat irgendwie, klar gleichzeitig, aber irgendwie hat man sich total auf eins eingeschossen und dann das andere wieder komplett fallen gelassen. Das war irgendwie auch das, was ich so im Kopf hatte. Und klar, die Defensive ist auch wichtig für die Standards, erstmal die Standards zu schießen und dann aber auch die vom gegnerischen Team abzuwehren. Aber klar, über die Defensive läuft alles bei Italien, das Aufbauspiel von hinten. Sie sind unglaublich geduldig und es ist sicherlich auch einfach eine Taktik, den Gegner damit frustrieren zu wollen. Das wird jetzt nicht viel gegen Spanien helfen, aber Portugal hat auch schon über weite Strecken sich dann schwer getan, sich die Zähne ausgebissen. Mit Belgien das Gleiche. Belgien und Portugal, klar, ein bisschen mehr konterstark. Das war natürlich auch was Italien teilweise versucht hat, aber was dann nicht so geklappt hat. Aber im Endeffekt ist Italien sehr, sehr effektiv und der Plan scheint dann doch immer aufzugehen.
Meinst du, es könnte ein Vorteil für Italien sein, dass Spanien ja ein Punkt reicht und man ja auch so ein paar Spielerinnen hat bei Spanien, die jetzt erst wieder zu ihrer Fitness zurückfinden, wie Aitana eben zum Beispiel? Also, dass die vielleicht jetzt nicht so wie gegen Belgien durchziehen?
Ja, man hat aber schon beim Belgien-Spiel gesehen, wie abhängig Spanien auch von einer Aitana ist. Natürlich wird Spanien da auch Stammpersonal jetzt schonen können im letzten Spiel. Und natürlich werden sie trotzdem auf Sieg spielen und da volle Punktzahlen mitnehmen wollen und einfach auch nochmal ein starkes Signal in die Konkurrenz setzen, weil das muss Spanien in dem Sinne gar nicht, hat eh jeder als Favorit auf dem Zettel. Aber ja, klar, ich glaube, keine Turniermannschaft ist bei der Europameisterschaft, um es jetzt wirklich irgendwie langsam anzugehen und dann im letzten Spiel, wo es dann vielleicht eh um nichts mehr geht, alles schleifen zu lassen. Also das ganz sicher nicht. Aber trotzdem sehr, sehr spannend zu sehen sein.
Ja, ich meine, also auch eine knappe Niederlage wird Italien nicht vom zweiten Platz verdrängen, mutmaßlich. Außer Portugal zündet wirklich ein Feuerwerk gegen Belgien. Dann müsste Portugal aber ähnlich spielen wie eben Spanien. Ich habe schon gesagt, 6-2 hat Spanien gewonnen. Welche der beiden Ziffern hat dich denn mehr überrascht, die 6 oder die 2?
Ich finde, 6-2 gibt den Spielverlauf irgendwie nicht wieder. Das untergräbt eigentlich total, wie gut Belgien das gemacht hat. Und wenn man an die Nations League denkt, da hatten wir auch schon mal die zwei Extreme, dass es dann das 5-1 von Spanien gegen Belgien gab, aber dann auch dieses 3-2, wo dann Spanien, glaube ich, bis zur 70., 77. Minute wirklich einfach hinten lag und dann noch pfeilschnell aufgeholt hatte. Also Belgien kann auch anders. Und man hat dann auch über weite Strecken gesehen, was die für tolle kreative Einfälle nach vorne hatten im Spiel hin, wie gut sie dann auch in der Abwehr standen. Dass sie einfach, Belgien fand ich richtig gut. Das ist so ein bisschen das, was Italien irgendwie zu sehr gemacht hat. Aber bei Belgien hatte jeder eine klare Aufgabe. Aber die waren sich auch nicht zu schade, um über diese Aufgabe hinauszugehen. Jede Spielerin hatte da ganz klar irgendwie ihre Rolle, hat man gesehen. Und das hat im Kollektiv unglaublich gut funktioniert. Und das war ein richtig schönes Offensivspiel, aber auch nach hinten in der Defensive total gut aufgestellt. Ich meine, bis dann auf diese 6 Tore, da war dann einfach teilweise heilloses Chaos im Strafraum. Da hat man dann schon gesehen, Belgien ist jetzt noch nicht so weit wie jetzt zum Beispiel Italien. Aber die Ansätze stimmen und Belgien ist auf jeden Fall auf dem richtig guten Weg, das alles wirklich zu verfestigen und dann auf langfristige Sicht auch mal zu perfektionieren und da wirklich mehr Stabilität zu gewinnen.
Also ich verstehe, was du sagst, und ich finde auch, dass Belgien wirklich lange sehr gut mitgehalten hat und gerade eben, dass man diese 2 Tore erzielt hat und ja noch Chancen für mehr hatte. Also es hätten sogar 3 oder vielleicht sogar 4 Tore mit viel Glück für Belgien fallen können. Nichtsdestotrotz muss man aber halt auch sagen, Belgien ist jetzt raus aus diesem Turnier, hat sehr, sehr deutlich verloren und defensiv, ja, es ist schwierig gegen Spanien, völlig klar. Aber, also Belgien hat jetzt zum 5. Mal innerhalb von 15 Monaten gegen Spanien verloren, zusammengerechnet mit 5-23 Toren. Also
spricht eine deutliche Sprache.
Das spricht eine deutliche Sprache und sie haben ja eigentlich alles versucht, also mit ihrem 5-3-2. Sie haben versucht, eng zu stehen. Sie haben danach, das hat dann die Trainerin danach gesagt, man hat versucht, so in Korridoren zu verteidigen, um eben nicht sich ständig aus der Position ziehen zu lassen von den Spanierinnen. Und auf dem Papier alles gut und auf dem Papier und in der Realität hatte man auch einige Konterchancen, aber defensiv war das doch trotzdem, also man hatte ja zwischenzeitlich sogar den Eindruck, Spanien hätte das sogar noch höher gewinnen können. Also
auf jeden Fall.
Also was würdest du sagen, muss Belgien mitnehmen aus diesem Spiel? Weil kann man nach der x-ten hohen Niederlage gegen Spanien das wirklich noch so abhaken oder muss man da nicht mal grundsätzlichere Fragen stellen an die Herangehensweise zum Beispiel?
Man sieht sie auch in diesen kurzen Abständen zwischen dem Belgien-Tor und dann dem nächsten Ausgleich von Spanien, dass die Defensive viel zu lange gebraucht hat, um sich wieder gescheit aufzustellen und dass man dann vielleicht doch zu sehr in Richtung Konterfußball gedacht hat und dann, klar, reißt man Lücken auf, dann gehen Lücken auf in der Defensive und da geht Spanien eiskalt rein. Und natürlich hätte man noch andere Punkte aus diesen Spielen mitnehmen können. Das hat Belgien mit Sicherheit auch irgendwie gemacht, weil 2 Tore gegen Spanien muss man ja auch erstmal schießen, wenn man dann, sage ich mal, auf dem Niveau von Belgien ist. Das ist natürlich auch immer Frage so, wer kann denn mit Spaniens Kader mithalten? Belgien ganz sicher nicht. Da fehlt dann einfach auch die Kadertiefe. Da fehlt es dann einfach, muss man dann auch ehrlich so sagen, an Qualität auf der Bank. Wenn man in Aitana Bonmati einwechseln kann, wenn man Tenea einwechseln kann oder dann hat man halt unendlich Möglichkeiten bei Spanien. Mir fallen die jetzt alle gar nicht ein. Aber das ist natürlich auch nochmal ein großer Unterschied und dann ist Belgien irgendwann noch ausgepowert. Die haben ja auch wirklich alles reingeschmissen. Das sind dann halt so ein bisschen die Fine Margins und natürlich muss Belgien dann auch wirklich nochmal schauen. Wir haben so oft gegen Spanien gespielt und es hätte irgendwie besser laufen müssen. Aber andererseits, wie will man denn Spanien aufhalten? Mit so, klar, manche Mannschaften kann es, aber Belgien auf langfristige Sicht sehr offensichtlich nicht.
Also Paraleuelo war zum Beispiel auch noch eine, die eingewechselt wurde, erst in der 82. Minute. Das muss man sich wirklich erlauben können. Naja gut, aber es könnte damit anfangen, dass man vielleicht Ecken besser verteidigt. Ich glaube, 3 der Gegentore sind nach Ecken gefallen. Bringt aber so ein bisschen dann den Blick auch rüber zu Spanien, die jetzt ja dann gegen Italien dann um den Gruppensieg spielen. So kamen wir ja jetzt auf diese Partie. Also wir halten fest, was Spanien bisher alles gezeigt hat in diesem Turnier. Wir haben schon Konter gesehen, unter anderem im Spiel gegen Belgien. Wir haben Tore nach Standards gesehen, wir haben Tore aus der Distanz gesehen, wir haben Tore nach Kombinationen im Strafraum gesehen. Jetzt mal auf die Offensive erstmal beschränkt. Gibt es etwas, das Spanien nicht gut kann?
Ich muss sagen, die erste Hälfte von der ersten Halbzeit, da fand ich sie bei den Standards nicht so gut. Das kam dann erst mit dem Spiel. Und klar, das sind Paredes, der große Unterschied. Hat man dann auch gesehen, wenn die jetzt nicht spielt. Ich meine, klar, dann richtet es die Offensive wieder, aber das sagt dann schon auch mal eine ganze Menge über die Situation bei den Standards aus. Und Spanien hat auch Spiele, in denen sie unglaublich angreifbar sind, wenn man ihnen die Räume zumacht, wenn man das Zentrum zu machen. Und das muss man aber auch erstmal hinbekommen bei Spanien. Das ist schon sehr, sehr schwer. Aber sie haben wirklich alles gezeigt, was sie konnten. Aber ich frage mich dann schon auch, wenn Spanien dann weiterkommt, was ja klar ist, dann kann es dann, glaube ich, schon auch, wenn ich jetzt den Turnierbaum richtig im Kopf habe, kann es ja dann auch schon mal aufeinandertreffen. Naja, sie haben einen relativ leichten
Sie
Weg.
Sie spielen erstmal gegen den zweiten aus der Gruppe A und ja, dann erste Gruppe D, zweite Gruppe C, also ich sag mal, das Halbfinale sieht eigentlich ganz gut aus.
Ja, da habe ich jetzt auch gerade in die Richtung gedacht, wo dann Frankreich zum Beispiel auf den Plan kommen würde, das würde ich zum Beispiel gerne mal sehen.
Ja, Weil man das ja auch gesehen hat, das ist ja natürlich die defensive Kehrseite bei Spanien. Also offensiv natürlich herausragend, sowohl auf individueller als auch auf teamtaktischer Ebene. Und es scheint so zu sein, als ob das so das Turnier von Alexia Putellas werden würde, die einfach trifft und trifft und an fast jeder guten Aktion irgendwie beteiligt ist. Aber defensiv hast du eben, gegen Portugal hat man das noch nicht so gesehen, aber vor allem jetzt gegen Belgien, viel zu viele Situationen zugelassen, in denen Teams erstmal mit Tempo hinter die Kette gekommen sind. Unter anderem bei dem Abseitstor, das ja dann doch gezählt hat. Das war im Grunde nur ein langer Pass, der da geschlagen wurde. Und das halt dann zu sehen bei Teams, die das vielleicht besser nutzen können, vor allem eben Frankreich mit seiner wahnsinnigen Geschwindigkeit. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Meinst du, da würde sich nochmal was verändern, wenn Katakol irgendwann dann im Tor stehen würde, so wie es ja eigentlich geplant war?
Ja, ich denke, die würde dem Aufbauspiel von hinten gut tun, da mehr Ruhe reinbringen, da mehr Sicherheit reinbringen. Da sieht man natürlich, dass es jetzt mit der aktuellen Besetzung im Tor noch nicht so 100% abgestimmt ist, noch nicht so geschmeidig läuft, wie es jetzt vielleicht mit Katakol wäre. Aber klar, diese Langbälle, die sind ein Problem, wenn man da auch so ein Team mit einer ähnlich dynamischen Offensive hat wie Spanien. Und die hat natürlich jetzt nicht jedes Team, deswegen ist es gegen Portugal nicht so gut rausgekommen. Und natürlich könnte Spanien dann auch dahingehend argumentieren, okay, dann müssen wir halt schauen, dass wir vorne mehr Tore schießen, als dass wir hinten kassieren. Das kann dann aber gegen Frankreich gehörig schief gehen. Das kann auch gegen England schief gehen. Gegen diese wirklich offensiv starken Teams, da haben sie ja auch Probleme, wenn man da auch mal ein Spiel gegen England denkt, da aufeinandertreffen. Aber klar, gegen Portugal kommt es jetzt nicht so hervor. Aber Belgien, glaube ich, war da eine sehr, sehr gute Benchmark für Spanien.
Ja, ich fand es auch interessant, dass Belgien das in Phasen geschafft hat, mit eigentlich einem ganz guten Pressing Spanien erstmal vom Tor wegzuhalten. Also gerade in der ersten Hälfte, da habe ich dann drüber nachgedacht, so vom Turnierbaum her, also der zweite der Gruppe C, der wird ja mutmaßlich Spanien über den Weg laufen, wenn man bis ins Halbfinale kommt. Das könnte Deutschland sein, das könnte Schweden sein. Und bei Schweden war ich dann schon wieder so, da treffe ich bei dir natürlich auf die offensten Ohren überhaupt. Bei Schweden dachte ich mir schon wieder so, also die sind so abgezockt, denen würde ich auch zutrauen, dass die das irgendwie so hinverteidigen, dass man mit 1:1 in Verlängerung und Elfmeterschießen geht. Ist jetzt natürlich alles sehr spekulativ, aber ich bin gespannt, ob diese Stärke, die Spanien definitiv hat, und ich glaube, niemand wird sagen, es gäbe gerade ein besseres Team, höchstens Frankreich auf Augenhöhe mit Spanien in diesem Turnier, ob das dann auch wirklich auch noch über diese drei K.O.-Rundenspiele trägt, die es eben bis zum Finale und bis zu einem möglichen Titel bräuchte.
Ja, Schweden wird sicherlich nicht der Stolperstein für Spanien sein, sage ich jetzt einfach mal, aber Frankreich definitiv, weil das ist genau so ein bisschen der Endgegner für Spanien, eigentlich, weil das Frankreich, ein Team wie Frankreich, ist jetzt sehr eingeschossen auf Frankreich, aber das ist einfach exemplarisch für das Team, was Spanien wirklich ins Straucheln bringen kann, was da wirklich die teilweise in der Defensive entblößen könnte, also das ist wirklich so die Art von Team, die Spanien dann doch noch bezwingen könnten. Mhm.
Anders als eben Belgien. Wir haben jetzt vorhin schon kurz über Belgien gesprochen, aber wir verabschieden sie ja jetzt hiermit aus dem Turnier. Und es ist natürlich noch relevant, was Belgien gegen Portugal macht am letzten Spieltag dann. Denn Portugal muss erstmal sein Spiel gewinnen, ansonsten gibt es gar keine Chance auf Platz 2 und selbst dann ist sie relativ gering. Welche Chancen würdest du denn Portugal gegen dieses Belgien geben?
Das wird ein sehr ausgeglichenes Spiel. Da sehe ich schon noch Chancen auf beiden Seiten. Das könnte schon auch ein kämpferisches Hin und Her werden. Klar, Portugal hat einiges. Wofür sie spielen können, obviously. Man hat es ja jetzt auch gesehen in der Endphase. Da haben sie sich nochmal komplett aufgerafft und alles reingeworfen, was noch ging. Und gerade so 60., 70. Minute hatte man schon das Gefühl, da werden jetzt die Beine schwer, da geht denen jetzt die Energie aus und dann haben sie trotzdem nochmal alles reingeworfen und wirklich ganz fest an diesen Ausgleich geglaubt. Und dann kam dieser Ausgleich und wenn Portugal mit der Mentalität gegen Belgien rangeht, dann kann das wirklich nochmal challenging werden und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da einige Tore fallen.
Meinst du, das spielt eine Rolle aus portugiesischer Sicht oder welche Rolle spielt es deiner Meinung nach, dass Ana Borges jetzt dann gelb-rot gesperrt ist fürs letzte Spiel?
Klar, die hat natürlich sehr, sehr viel Erfahrung, Führungsstärke. Das ist schon ein herber Verlust für Portugal. Und solche Führungsspielerinnen, solche Schlüsselspielerinnen sind immer unglaublich schwer zu kompensieren. Aber die wird sicher ihr Team mit gutem Input versorgen, auch von der Bank aus, da mental unterstützen, wo sie kann, das Team pushen, aufbauen, wo es nur geht. Und dann wird sich das schon irgendwie ergeben für Portugal.
Wie hat dir denn Portugal generell jetzt gegen Italien gefallen? Du hast schon gesagt, also vor allem die Schlussphase hat eine Rolle gespielt. Wir haben viele Wechsel gesehen. Eines der wenigen Teams, das richtig stark rotiert hat zwischen Spiel 1 und Spiel 2. Unter anderem ja auch im Tor, wo jetzt Moraes dann spielen durfte und der eine sehr gute Partie gemacht hat. Unter anderem hält sie in der, ich glaube, 95. Minute das 1:1 fest und damit überhaupt die Tür zur K.O.-Runde irgendwie noch offen. Aber was waren denn deine Eindrücke von Portugal?
Ja, bei Portugal ist es irgendwie schwer, eine Erwartung zu formulieren, wenn man jetzt dran denkt, so, was bringen die denn mit ins Turnier, was erwartet man jetzt eben von denen konkret? Klar, weil sie auch fürs Offensivspiel bekannt sind, aber auch teilweise einfach ein Gegner sein können, indem man sich die Zähne ausbeißt, die natürlich an ihrem Spielplan festhalten, die wirklich einiges auch in Disziplin auf den Platz bringen, aber es kann einfach auch in Sekundenschnelle wieder total kollabieren irgendwie, so, oder einfach ein totales Chaos münden. Aber sie sind mental unglaublich stark im Team als Kollektiv. Das macht sie schon auch aus. Und das ist dahingehend die Erwartung, die ich an sie hatte, dass sie sich jetzt trotzdem durchbeißen, dass sie da noch einen richtig großen Fight ins letzte Spiel, dass sie einen richtig großen Fight noch aufziehen und wirklich nichts unversucht lassen werden, um ins Viertelfinale einzuziehen.
Ja, ich glaube, das würde ich auch erwarten, eben eine große Körperlichkeit, auch eine teaminterne Geschlossenheit. Ich fand, dass Portugal eben defensiven Umschalten sehr, sehr gut war gegen Italien. Das war für mich einer der Gründe, warum Italien zwar feldüberlegen war in der ersten Hälfte, aber kaum große Chancen hatte und erst dann in der zweiten Hälfte dann, wo man vielleicht auch eben dann mit der Kondition ein bisschen Probleme hatte, wurde es dann besser für Italien und dennoch hat Portugal geschafft, diese Schlussphase noch hinzuzaubern, in der man ja ein aberkanntes Tor hat, dann wirklich den Ausgleich macht und sogar noch die Chance hat aus 2:1. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen letzten Spieltag Italien gegen Spanien. Ich glaube, da können wir schon so ein bisschen dann erahnen, in welcher Form vielleicht auch Italien in die K.O.-Runde einziehen könnte und Portugal gegen Belgien. Belgien gar nichts mehr zu verlieren, außer eben die Art und Weise, wie man sich aus dem Turnier verabschiedet. Und für Portugal gibt es noch eine kleine Chance, die man vielleicht greifen kann. Ich bin sehr gespannt auf die Spiele.
Verleihen für Belgien, sorry.
Wie bitte?
Das kann auch nochmal ganz schön Auftrieb verleihen für Belgien. Einfach dieses nichts mehr zu verlieren zu haben. Einfach sich nochmal gut zu präsentieren auf der europäischen Bühne und vielleicht mit einem Sieg einfach dann abzutreten.
Ich würde mich freuen, dann wäre ich in meiner EM-Vorschau nicht so komplett daneben gelegen. Da habe ich Belgien ja noch positiver gesehen als die anderen beiden. Alina, vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis bald mal wieder im Rasenfunk. Danke dir.
Danke dir.
Wir blicken auf Gruppe C und da stehen die Viertelfinalteilnehmer schon fest. Schweden und Deutschland und bisher auch nach diesem zweiten Spieltag in dieser Reihenfolge. Denn Schweden konnte mit 3:0 gegen Polen gewinnen und ist damit an Deutschland erstmal vorbeigezogen vor diesem letzten Spiel. Ich begrüße jetzt hier Konstantin Eckner. Konsti, schön, dass du da bist.
Grüße dich. Wie geht's? Wie steht's?
Ach du, ganz gut eigentlich. Ich stelle mir vor allem die Frage, ist Schweden gerade Deutschland eine Nase voraus, nicht nur in der Tordifferenz?
Ja, dieses 3-0 zumindest, der Treffer von Hurtig, der schmerzt ein bisschen aus deutscher Sicht, das stimmt. Ne? War eigentlich so ein Treffer, der war relativ egal in dem Spiel, weil Schweden ja Polen geschlagen hat und da wäre auch nichts mehr angebrannt, also müssen wir ehrlich sein. Insofern schmerzt das ein bisschen oder vielleicht kann man auch andersrum sagen, der eine deutsche Gegentreffer gegen Dänemark, dieses kuriose Ping-Pong-Tor, der tut auch ein bisschen weh. Aber ich finde nicht, dass jetzt anhand der gezeigten Leistungen per se Schweden besser als Deutschland momentan einzuschätzen ist. Ich meine, Schweden hat natürlich Qualität, ja, aber ich finde nicht, dass Deutschland jetzt durch die Bank weg, also ist auf Augenhöhe. Ich finde sogar, also vielleicht in der Breite sogar Deutschland ein bisschen besser. Natürlich die paar Fragezeichen, die jetzt aktuell bestehen bei der deutschen Mannschaft, auch nach dem Dänemark-Spiel, betreffen weiterhin die Defensive. Und also sagen wir so, die Endverteidigung, Restverteidigung, Absicherung. Es gab ja auch diese eine Szene im Dänemark-Spiel, wo es ein Abseitspfiff war. Abseits, wo dann Berger ausgetrippelt wurde von Thompson, wo ich mir gedacht habe, boah, ich meine, klar, es war abseits, aber Restverteidigung war da schon all over the place und nicht wirklich in Position. Also insofern, das sind ein paar Fragezeichen, aber ich finde nicht, dass Schweden aktuell besser als Deutschland einzuschätzen ist. Und es ist auch eine Möglichkeit, dass Deutschland Schweden schlägt, die ist doch realistisch.
Ich meine, so Quervergleiche sind natürlich immer schwierig, aber ich muss sagen, das habe ich mir gestern schon gedacht, als ich gesehen habe, wie systematisch Schweden die rechte polnische Seite bespielt hat, beziehungsweise, Entschuldigung, ist die linke polnische Seite und der rechte Flügel von Schweden. Also Wiehan Koska, die hatte einfach einen fürchterlichen Tag und es war eigentlich egal, wer da kam, ob das Kaneryd war, ob das Aslani war. Angedal hat aus sich dann auch immer mehr auf diesen Flügel rausfallen lassen, weil sie gesehen hat, okay, gut, hier macht's gerade Spaß zu spielen. Und wieder und wieder und wieder hat Schweden über diesen Flügel sich Chancen herausgearbeitet. Und ich habe das dann neben das Deutschlandspiel gegen Polen gelegt. Und wie gesagt, mir ist schon klar, es ist nicht miteinander komplett zu vergleichen, weil das eine war auch der Auftakt in die EM, das andere war Spiel Nummer 2. Aber also was so systematisch ist, habe ich bei Deutschland gegen Polen nicht gesehen. Ich muss sagen, Schweden hat mich gestern beeindruckt. Im ersten Spiel fand ich sie noch, sie waren verdiente Siegerinnen, aber also sie hätten das 2-0 machen müssen, hatten sie ein bisschen Pech, aber mehr als ein 2-0 wäre es auch nicht gewesen. Jetzt in diesem Spiel gegen Polen hätte das auch ein höheres Ergebnis sogar noch sein können.
Hätte ein höheres Ergebnis sein können, hast natürlich recht. Ich meine, ich bin dann gespannt, ob Schweden auch so einen Ansatz wählt gegen Deutschland. Also beispielsweise dann sagt, ja, wir kommen über die Linder-Seite oder wir kommen über die Wamser-Seite.
Die Wamser-Seite,
ja. Ja, das kann natürlich auch sein. Klar, natürlich jetzt.
Wenn Rolfe jetzt wieder zurück ist. Sie wurde ja wieder eingewechselt gegen Polen. Wer weiß, wie viele Minuten sie gegen Deutschland machen könnte.
Wäre auch eine Option, stimmt. Also in jedem Fall, wenn ich noch auf was Negatives blicken soll bei der deutschen Mannschaft momentan, dann ist es vielleicht der Fakt, dass jetzt in beiden Spielen, also sowohl gegen Polen als auch gegen Dänemark, die deutsche Mannschaft eine bessere zweite Spielhälfte hatte als eine bessere erste Spielhälfte, weil jeweils taktisch so ein bisschen angepasst wurde. Also gegen Polen war es so dieses blinde Flanken, was ja schon während der ersten Halbzeit ein Stück weit behoben wurde, aber dieses blinde Reinflanken, auch so Strafraumbesetzung, war in der zweiten Spielhälfte besser. Jetzt gegen Dänemark, erst war Sens sehr isoliert im Spielaufbau, war so 4-1-4-1 Struktur, dann war Nüsken wieder viel präsenter und man hat insgesamt das Mittelfeld ein bisschen kompakter gestaffelt, um dann eben besser den Ball durchlaufen zu lassen. Flanken waren auch in der zweiten Spielhälfte gegen Dänemark um einiges besser dann von den beiden Außenverteidigerinnen von Deutschland. Also es ist natürlich schon der Fall, sagen wir so Pre-Game taktische Ausrichtung von Wück, eventuell ausbaufähig, aber In-Game-Coaching schon ganz gut. Was natürlich wiederum bedeutet, wenn man jetzt beispielsweise gegen Schweden spielt, am besten wäre es natürlich, man geht vorm Spiel schon mit der optimalen taktischen Ausrichtung rein. Wäre der Optimalfall sicherlich. Also wenn In-Game-Coaching gelobt wird, heißt das nicht immer, dass das Trainerteam einen perfekten Job macht. Aber ich fand schon, jetzt in beiden Spielen hat man gewisse Mängel im eigenen Ballbesitz dann während des Spiels adressiert, was ja ein Pluspunkt ist, weil es gibt ja auch Trainer, die spielen dann irgendwie, weiß nicht, stell dich tot und machen gar nichts und warten einfach ab, dass die individuelle Qualität das Ganze dann bereinigt. Aber ja, insofern, da ist vielleicht ein kleiner Vorteil auf der Trainerbank momentan bei den Schweden zu sehen, aber ich finde eben so qualitativ sehe ich da jetzt keinen wirklichen Unterschied. Und ich denke sogar Mittelfeld, also wenn das ganze Potenzial abgerufen wird, was die deutsche Mannschaft hat, dann ist man sogar Schweden ein bisschen überlegen. Weil zum Beispiel eine Kosovare Aslani, großer Fan von ihr, weil sie bei AC Milan gespielt hat. Zeiten sind natürlich vorbei, sie spielt jetzt bei den London City Lions, die ja aufgestiegen sind gerade. Aber ist natürlich jetzt auch eine, ich meine, das sind so Spielerinnen, auch Rolfe etc., die ja eher so am Ende ihrer Karriere sind, ne? Also zumindest internationale. Und man sieht schon noch Qualität, aber ich finde, die deutsche Mannschaft hat dann ein Stück weit mehr Power vielleicht durch die Bank weg, weil man hat jetzt ja keine Veteraninnen drin auf dem Feld in der Offensive, sondern sind ja alles eher so Spielerinnen vor oder gerade auf dem Zenit ihrer Schaffenskraft. Also Lea Schüller, Bühl, das ist alles so. Ich finde, die sind auf dem Zenit gerade und Nüsken, Brandt, die kommen gerade dahin und sind richtig stark. Also da sehe ich auch einen Power-Vorteil vielleicht dann in der zweiten Spielhälfte gegen Schweden, weil man ein bisschen mehr Gas geben kann hinten raus.
Ja, oder halt die bessere Erfahrung bringt Schweden durch. Ich meine, ist es nicht das, was wir bei Schweden jetzt schon die letzten 3 oder 4 Turniere gesehen haben? Also da war es jetzt noch nicht immer so, dass die Altersstruktur auch schon so deutlich Richtung, naja, irgendwann muss jetzt der Umbruch kommen, deutete. Aber es war ja schon immer so, dass du dir bei Schweden gedacht hast, sind einige gute Spielerinnen mit dabei, aber zum Beispiel auf den Außenverteidigerinnen-Positionen sind sie nicht immer best besetzt gewesen, auch im Zentrum nicht. Und trotzdem mogen sie sich immer, und das ist jetzt eigentlich abwertend gemeint, als ich es formuliert, als ich es meine, mogen sie sich irgendwie immer ins Halbfinale durch. Und das könnte ich mir jetzt gegen Deutschland ehrlicherweise auch gut vorstellen. Denn was Deutschland bisher noch nicht hatte, war ein Gegner, der das Spiel richtig über 90 Minuten clever angegangen ist. Wir haben zweimal jetzt Gegnerinnen gesehen, die in der ersten Hälfte einen guten Ansatz hatten, der Deutschland vor Probleme gestellt hat, der Deutschland auch überrascht hat. Und in der zweiten Hälfte war man dann aber nicht mehr in der Lage, und zwar beide Teams, sowohl Polen als auch Dänemark, das irgendwie durchzuziehen oder nochmal etwas zu verändern. Das hatte auch ein bisschen mit Physis zu tun. Also da verstehe ich dein Power-Argument. Aber Schweden würde ich wirklich zutrauen. Gleichzeitig, die haben ja auch eine breitere Bank als andere Nationen, dass die das einfach durchziehen, dass die sich auch nicht so aus der Fassung bringen lassen, sollte Deutschland dann doch mal ein Tor erzielen oder mal eben eine Druckphase haben, so wie es ja Deutschland bisher in jedem Spiel hatte.
Auf der anderen Seite wird es auch das erste deutsche Spiel sein, in dem eben die deutsche Mannschaft nicht 68% Ballbesitz hat oder was es jetzt gegen Dänemark wieder war zwischenzeitlich. Denn es waren jetzt zwei Partien, in denen du die ganze Zeit angelaufen bist. Die beiden Innenverteidigerinnen standen teilweise mit dem Ball 5 Meter vor der Mittellinie im Spielaufbau. Oder lass es 10 Meter sein, aber es war schon, ich meine, Polen hat sogar teilweise höher gepresst als Dänemark dann ab einem gewissen Punkt. Stimmt. Harder stand wirklich tief, klar, ist auch Pernell Harder. Passt ein bisschen zu meinem allgemeinen Argument, dass es die EM ist, in der sich so eine Generation verabschiedet, also die Harder-Rolfe-Generation, zumindest so vom europäischen internationalen Fußball. Vielleicht sind die nochmal bei der WM dabei, aber es ist ja so die Generation, die jetzt langsam abdankt. Und da hast du gesehen, auch vorn, Harder zum Beispiel, die ist ja sehr, sehr spät erst angelaufen als vorderste Sturmspitze oder auch die beiden, der Monska war ja die zweite Spitze dann, Thomsen auf rechts dieses Mal mehr. Also insofern, Deutschland musste sehr starkes Spiel machen gegen Dänemark, fast noch mehr als gegen Polen, weil man ganz viel, ganz hohen Ballbesitz hatte. Und jetzt gegen Schweden hat man eventuell die Möglichkeit, erstens mal nicht ganz so viele Situationen zu haben, in der hochstehend verteidigt werden muss, mit viel Feld zwischen Innenverteidigern und Berger. Was vielleicht auch wiederum der Abwehr hilft, ne, dass die vier in der Kette ein bisschen tiefer verteidigen, weniger Raum hinter sich haben, weniger diese Temponachteile, die es eventuell gibt, dann ausschlaggebend werden. Temponachteile gibt es vor allem dann in der deutschen Innenverteidigung, weniger auf den Außenverteidigerpositionen. Da gibt es vielleicht ein paar andere kleinere Mängel, so im 1-gegen-1. Also hat man das nicht und man kann sich vielleicht manchmal ein bisschen mehr ausruhen, aber mal ein bisschen zurücklehnen, kompakter Mittelfeld stehen. Und dann ins Konterspiel kommen. Natürlich hat Deutschland jetzt gegen Dänemark einen Treffer kassiert nach einem fehlgeschlagenen Umschaltangriff. Fehlpass Dahlmann. Und dann ging es ab und dann war Schüller hinten und hat den Ball ein bisschen komisch, also gegen's Knie oder gegen's Schienbein bekommen. Aber an sich ist ja das Umschaltspiel von Deutschland noch gar nicht so richtig zum Tragen gekommen. Und ich sehe da schon mit Bühl, Brandt, die ist nicht die schnellste ist, aber die dribbelstark ist und beweglich ist und natürlich dann mit vielleicht auch Freigang als Zehnerin und Schüller oder auch Hoffmann als Zielspielerin, die ja noch ein bisschen mehr Physis vorn drin hat, sehe ich schon auch Potenzial für gute Umschaltangriffe, die man eben bislang gar nicht gesehen hat. Also ein neues Element im deutschen Spiel, was eben bis dato keine Rolle gespielt hat. Es wird nämlich erstmal interessant zu sehen sein, wer denn in der Partie Deutschland gegen Schweden jetzt erstmal mehr Ballbesitz hat. Weil das ist nicht automatisch gegeben. Das könnte so ein Duell, ne, so wie Bayern gegen Wolfsburg, whatever. Also so ein Duell sein, wo es nicht ganz klar ist, zumindest zu Spielbeginn. Wer hat denn mehr Ballbesitz? Und es soll interessant sein, welches Team vielleicht dann sogar sich ein bisschen zurückzieht und sagt, okay, wir überlassen ein bisschen den Ball und fighten nicht um jede Kugel. Das ist ja dann eine Entscheidung, die ergibt sich auch meistens erst während des Spiels. Weil ich glaube, keiner der beiden Trainer wird vorher sagen, also heute machen wir 40% Ballbesitz und stellen uns hinten rein. Das ist ja natürlich Quatsch. Aber es wird eben nicht 68% Ballbesitz für Deutschland sein und 75 für Schweden. Ich weiß nicht, wie viel es gestern war, aber es fühlte sich an wie 75% Ballbesitz.
Ja, ja, es war schon.
Also es war extrem sehr hoch, ne?
Ja, na, ja. Guck mal an, 53. Also da hinten raus, da hat die zweite Hälfte dann doch noch ein bisschen was gedreht.
Ach so, ja. Aber erste Hälfte war, also ich meine, es waren genau, ja ständig Angriffe über rechts. War ja aber auch noch ein Punkt dazu, weil du es vorhin angesprochen hast, natürlich auch clever, weil Janugi finde ich eben stärker für Verlagerungsbälle. Also nicht unbedingt als Antreiberin auf links, sondern dann mehr eine, die Verlagerungsbälle erhält, auf ihrer Seite dann isoliertes Dribbling hat oder auch mal im zweiten Pfosten versucht, irgendwie einzuköpfen oder abzuschließen. Insofern war das natürlich auch ein perfekter Sturm. Schweden war stark gegen Polen, aber auch die müssen jetzt damit umgehen, dass gegen Deutschland ein ganz anderes Team auf dem Rasen steht. Das erste Mal eins, das zum Beispiel Mittelfeld viel Physis reinbringt und eben auch über Mittelfeldpressing Bälle erobern kann. Damit muss sich Schweden auch erstmal auseinandersetzen. Denn gegen Nüsken und Dahlmann zum Beispiel, die ja natürlich Identität hat am Boden zumindest. Ja, das hatten sie jetzt auch noch nicht in der Form. Also Zigotti und so, die kennen natürlich die Gegenspielerinnen, aber die muss jetzt auch erstmal damit umgehen, weil das eine neue Herausforderung wird.
Ja, auf der anderen Seite ist natürlich Schweden in der komfortableren Situation. Also wenn du sagst, es ist so ein Cointoss, wer da mehr Ballbesitz hat. Ja, das kann es sein. Es kann aber auch sein, dass Schweden eben die Gruppe spielt, die Gruppenkonstellation spielt und sagt, naja, uns reicht ja erstmal das Unentschieden. Und wir wissen, ihr habt Probleme in der Restverteidigung. Also hier bitte, da ist der Ball. Hier hinten, da sind übrigens wir, 4-4-2. Und wir werden aber jeden Ball nach Balleroberung, werden wir auf Janogi oder auf Kanerud hinter Linder, hinter Wamser schicken. Auch lustig, Janogi gegen Wamser, das ist ja ein Spielerinnen-Typ, so ein bisschen bin ich total gespannt drauf, ja. die beiden zu sehen gegeneinander in den Sprintduellen. Aber das könnte ich mir schon vorstellen, ehrlicherweise. Und dann bin ich gespannt, wie Deutschland damit umgeht, weil das wird schon, Schweden zu knacken, ist schon nicht so einfach. Also das hast du auch ja bei den Polinnen gesehen. Die hatten am Ende 7-22 Schüsse. Von den 7 Schüssen waren 5 in der zweiten Hälfte. Da gab es mal eine bessere Phase. Aber insgesamt, trotz aller Qualität einer Eva Pajor, und trotz aller Bemühungen auch, also Polen hat sich ja nicht in diesem Spiel ergeben. Die waren auch näher dran hin und wieder an einem Tor, als es so ein 0-3 vermuten lässt. Aber ich finde, die Defensive von Schweden, die ist vielleicht gerade sogar der heimliche Star dieses Turniers.
Ja, eben nicht ganz so namhaft besetzt. Auch da wieder Magdalena Eriksen zum Beispiel, ist eben jetzt auch auf der Bank. Ne? Weil, wie gesagt, das ist eben jetzt wirklich das Turnier für mich, wo sich so diese Anfang 30er-Generation so langsam ein bisschen, also verabschiedet, aber die spielen nicht mehr ganz so die krasse Rolle. Mhm. Oder sind eben noch in der Führungsposition wie Harder, aber man merkt
die
eben...
Die Staffelstabübergabe quasi.
Schon ein bisschen, Turnier. Ja. Mhm. Bei Deutschland ist es schon geschehen mit dem Rücktritt von Alex Popp aus meiner Sicht. Die Popp-Generation hat mehr oder weniger abgedankt. Das ist völlig respektlos klingen, aber es passiert nun mal, das ist ganz normal. Und jetzt ist eben die Brand-Nüsken-Generation ist eben jetzt am Start und feuert los, was ja auch cool ist, ne? Also so ist nun mal der Fußball. Und ja klar, also die Schwedinnen sind hinten gut besetzt, haben auch sich ganz wenig positionelle Fehler bislang erlaubt, haben nicht ganz so die großen Namen, die befinden sich dann eben weiter vorn. Auch natürlich Plaxenius, Rolfe, auf die man jetzt gewartet hat, dass die wieder auf dem Rasen steht, weil die nicht die schwedische Spielerin ist, neben Kosovare Aslani, der Kapitänin. Und entsprechend übersieht man das vielleicht ein bisschen, aber auch natürlich diese Verteidigung wurde jetzt hier und da ein bisschen getestet, aber die haben es eben auch noch nicht mit Bühl, Brandt und Schüller mit dem Format zu tun gehabt. Also gerade auch eine Lea Schüller bringt natürlich nochmal was anderes mit rein, Abschlussstärke, auch so Präsenz im Strafraum, als selbst Harder und Pajor, die ja andere Spielerinnen-Typen sind. Mhm. Also das wird auch nochmal eine neue Herausforderung. Du hast natürlich vollkommen recht, also Schweden hat immer die Qualität, um irgendwie ins Halbfinale zu kommen. Und die sind ja, klingt blöd, aber Skandinavien, die sind ja das, was gerne die anderen skandinavischen Teams so ein bisschen wären, weil ja rein von der durchschnittlichen Qualität sind so ein bisschen über Dänemark, ein bisschen über Norwegen. Ne? Auch da gibt es natürlich Starspielerinnen, aber Schweden hat noch so 2-3 mehr und so ein bisschen mehr Breite insgesamt als die anderen beiden Nationen in Skandinavien. Die auch, wie gesagt, bringen auch Topspielerinnen raus. Ne? Also wie gesagt, ich meine, Pernille Harder, letzten 10 Jahre, ich meine, gibt es eine größere Topspielerin in Europa, kann man sich jetzt drum streiten. Ne? Aber eben, und Eva Pajor bei Polen ist ja ähnlich, aber ja, deshalb, Schweden hat natürlich das Potenzial, ins Halbfinale zu kommen. Wobei, mit Ausblick dann, selbst wenn Deutschland jetzt gegen Schweden unentschieden spielen würde, ist relativ egal, weil Gruppe D ist ja dann die Komplementärgruppe.
Ja, jein. Also ich weiß, was du sagen willst. Es ist quasi egal, ob du gegen Frankreich oder England spielst, wenn die 1-2 würden oder die Niederlande. Aber der Gruppenerste wird mutmaßlich Spanien aus dem Weg gehen. Bis zum Finale.
Ja,
ich finde, das macht schon einen großen Unterschied.
Das machen, ja, aber ich finde eben rein jetzt von der Konstellation zur Gruppe D erstmal, weil die Engländerinnen auch das erste Mal, weiß nicht, seit 2000 oder so, wenn wir mal verloren haben. Ich meine, das ist ewig her, dass die mal ein Spiel verloren haben. Jetzt haben sie verloren. Also dadurch ist ja die Gruppenkonstellation, wir wissen jetzt noch nicht, wie Gruppe D ausgeht zu ihrem jetzigen Zeitpunkt oder wie es am zweiten Spieltag ausgeht. Aber die Gruppenkonstellation ist da relativ kompliziert und du triffst wahrscheinlich so oder so auf ein Top-Team, egal ob du Erster oder Zweiter wirst. Natürlich möchtest du gern Spanien bis zum Finale aus dem Weg gehen, weil die auf der anderen Seite dieses Turniers bei den Gruppen ja, das eine Top-Team sind. Das ist ja bisschen das Frappierende hier, also es ist ein bisschen bottom-heavy, in dem Sinne, dass C und D aber einige stärker sind als A und B. Aber deswegen sage ich, also wenn man jetzt Zweiter wird, am Ende geht man vielleicht sogar dem besten Team aus dem Weg, aus Gruppe D, was ja auch ein Vorteil ist. Andererseits natürlich musst du irgendwann jeden schlagen irgendwie, aber ein bisschen Losglück kann ja natürlich schon helfen, weil, wie du schon sagst, wenn du Spanien aus dem Weg gehst und erst im Finale auf die triffst, hast du eine größere Chance, das Turnier zu gewinnen.
Also ich muss sagen, ich bin jetzt auch wieder ein bisschen positiver mit Blick auf dieses Deutschland-Schweden-Spiel gestimmt als direkt nach dem Spiel gestern. Aber lass uns doch noch, bevor wir das Segment hier beenden, noch zwei, drei Worte zu Dänemark und Polen verlieren, die beide jetzt schon ausgeschieden sind. Es ist eben diese Konstellation mit drei Spielen, da kann sowas passieren. Beginnen wir mal mit Dänemark. Was würdest du denn sagen, war das für ein Turnier für die Däninnen? Man wusste ja, dass es schwer wird, aber jetzt ist auch das eingetreten, was man befürchtet hat, nämlich zwei Niederlagen und zack, bist du weg.
Ja, also ich meine, am Ende ein bisschen Glück holt man vielleicht einen Unentschieden gegen Schweden, dann sieht es natürlich immer einiges anders aus. Also das schmerzt schon jetzt mehr denn je. Und ich meine, an sich war Deutschland natürlich besser, eigentlich fast durch die Bank weg, besser in dem Spiel, hat er natürlich nicht ganz so viele Möglichkeiten, hat aber das Ganze recht dominiert, hat wenig Gegenstöße zugelassen, was ja auch nochmal ein wichtiger Faktor ist in solchen Spielen, also Gegenpressing zieht. Ich habe selten ein Spiel gesehen, in dem ich so wenig Pernille Harder gesehen habe, vielleicht mal irgendwann in der Champions League oder so, aber jetzt in Gänze, ne? Also normalerweise ist sie natürlich viel, viel präsenter, in dem Spiel war sie da, aber hatte natürlich viel weniger Bälle, man darf jetzt nicht immer nur über sie reden, aber es ist natürlich, ist ein Team, ne? Mit Harder und auch Wongska von Juventus vorn und Thompson von Utah auf der rechten Seite, die diesmal mehr rechts gespielt hat als zentral, das sind so die Starspielerinnen, auf die man so ein Stück weit achtet und guckt, wo die sind und was die machen, und die waren eben relativ wenig zu sehen, Thompson noch mit die aktivste jetzt gegen Deutschland. Also da, auch da kann man sich ärgern, weil man ist am Ende durch ein bisschen Gurkentor ehrlicherweise in Führung gegangen, wobei, klar, gut ausgespielt, ein bisschen opportunistisch gewesen, dass der Schienbeinbraller von Schiller dann eben direkt bei Wongska landet. Klar, muss man machen, hat ja auch gepasst. Und ansonsten war das Spiel auch ein bisschen zerfahren, also nur abseits davon, ich fand es sehr zerfahren aufgrund der langen Reviews, dann gab es Verletzungsunterbrechungen. Und am Ende kann man sich auch ärgern, weil, wie ist das 2-1 der deutschen Mannschaft gefallen?
Ja.
Ich meine, ja, die eine schießt die andere an. Übrigens gute Besserung an der Stelle an Emma Snerle, die eventuell da eine Gehirnerschütterung oder sowas erlitten hat, so wie sie aussah. Also Ferndiagnose, keine Ahnung, aber sah so aus, weil die war schon ganz schön benommen. Und weil sie aus kürzester Distanz diesen Befreiungsschlag voll ins Gesicht bekommen hat. Und das kann schon, also darf man nicht unterschätzen. Entsprechend, natürlich kann man sich da ärgern, weil das war auch eine krumme Nummer. Andererseits kann man auch wiederum glücklich sein, weil das noch am Rande, bei dem Elfmeterpfiff, wer hätte eigentlich rot sehen müssen? Wurde nicht rot, gelb-rot. Weil sie hatte vorher gelb gesehen, hat das Foul begangen, es wurde als Elfmeterpfiff gewertet, Foul von hinten, aber es wurde einfach nicht mal, also muss ja eigentlich ja, sein gelb-rot sein an der Stelle.
Man kann natürlich sagen, Kampf um den Ball. Also sie wollte ja zum Ball.
Ja, aber andererseits, von Kopf von, also trifft von hinten, ja gut, aber ich habe gedacht, warum ist es jetzt eigentlich keine Diskussion, dass es gelb-rot ist? Weil sie hat ja vorher, kurz vorher für ein taktisches Foul an Jule Brandt eine klare gelbe Karte gesehen, als Brandt durch war gegen zwei und dann einfach gehalten wurde. Aber gut, okay, sei es wie sei. Man kann sich am Ende ein bisschen ärgern, weil man nah dran war, weil man gegen Schweden Remis drin hatte und weil man am Ende gegen Deutschland aufgrund so einer krummen Nummer ist 2-1 kassiert oder ist 1-2 kassiert aus eigener Sicht. Ja, ansonsten finde ich, hat man das meiste rausgeholt. Also ich meine, gerade auf der linken Seite, es war ja ein 4-4-2, 5-3-2 defensiv und Holmgar auf der linken Seite musste ja diese ewigen Wege gehen, also von links außen auf Linksverteidigerin, weil Wehe ja mehr so eine, ist ja keine klassische Linksverteidigerin, also sie ist schon Linksverteidigerin, aber die ist ja mehr so Halbverteidigerin, was ja auch zu ihr passt. Und insofern, also hat man schon viel Aufwand betrieben, war nah dran an einem Remis zumindest und hat es dann am Ende nicht gerissen. Und natürlich aufgrund des Spielplans, dass man jetzt am letzten Spieltag auf Polen trifft, ist es auch umso ärgerlicher für Dänemark, weil da kannst du am Ende sagen, wäre es nicht cooler, wenn wir auf Polen eher getroffen hätten und hätten die vielleicht geschlagen. So ist es gelaufen. Ja, am Ende Polen, vielleicht ein bisschen so ein, ich wollte nur sagen, am Ende vielleicht so ein bisschen so ein lamer Abgang für Pernille Harder von der EM-Bühne zumindest.
Ja, das ist wahr. Wobei wir natürlich noch nicht wissen, wie man sich gegen Polen verabschiedet. Ja, die Polinnen als EM-Debütantinnen konnten ja sowieso nur gewinnen. Ich habe ihnen sehr viele Vorschusslorbeeren gegeben in der Vorschau. Ich bin auch nicht so ganz bereit, davon abzurücken, denn nur weil man individuelle Unterlegenheit in manchen Spielen gesehen hat, also vor allem natürlich Wiankowska, die Arme gegen Schweden, das war schon sehr, sehr deutlich. Das muss man ja fast erwarten bei jemand, der zum ersten Mal sich auch auf diesem Weg für eine EM qualifiziert. Ich würde die These jetzt dir entgegenwerfen, Polen hat eigentlich ein ganz gutes Turnier gespielt, bisher, nach zwei Spielen.
Ich finde, Polen muss man eben auch anders bewerten als Dänemark. Dänemark ist ja um einiges etablierter. Bei Polen sieht man ja auch anhand der Spielerinnen, also jetzt auch die Kölner Fraktion gibt es ja zum Beispiel. Es gibt einige, die in der Bundesliga unterwegs sind. Hatten wir jetzt auch wieder hier auf dem Platz. Grabowska war ja auch am Start, also von Hoffenheim.
Achczynska auch noch.
Genau, also es waren einige, ne? Wir kennen die auch aus der Bundesliga. Da sind aber auch einige Spielerinnen, die noch so in der Entwicklung sind in gewissermaßen oder die zumindest, oder wo man merkt, okay, das ist jetzt noch nicht das Ende der Fahnenstange. Selbst wenn die vielleicht jetzt nicht noch 10 Jahre in der Nationalmannschaft sind, sondern andere nachrücken, aber man sieht einfach eine Entwicklung. Und man war eben am gewissen Punkt erstmal da, man hatte eine Topspielerin mit Pajor, man hat es auch mehr noch. Ja, man hat von Barca noch eine weitere, man hat von anderen, in anderen Ligen sind polnische Spielerinnen jetzt unterwegs. Und ich glaube, da muss man eher sagen, ein okayes erstes Turnier. Wir sehen die positive Entwicklung. Wir sind qualifiziert. Wir sind erstmal dabei. Wir blamieren uns nicht. Wir werden jetzt nicht irgendwie 6-0 abgeschossen oder dergleichen. Ich meine, gab es auch schon alles bei Neulingen. Ne? Wir sind kompetitiv und jetzt müssen wir einfach darauf aufbauen und gar nicht so viel Trübsal blasen, sondern sagen, ja, weiter die eigene Jugendarbeit fördern und natürlich hoffen, dass einfach, weil die eigene Liga ist eben, die ist, wie sie ist, und es wird sich auch in den nächsten Jahren nicht unbedingt ändern. Einfach hoffen, dass eben auch Spielerinnen zum Beispiel in die Google Pixel Bundesliga gehen und dann bei Leverkusen, Köln, Hoffenheim, Frankfurt sich da durchsetzen, und dann können wir ein gutes Nationalteam formen. Und dann haben wir auch nicht mehr die Situation, dass wir eben eine Superstar-Spielerin haben und dahinter dann eben so eine Wales oder auch polnische Männernationalmannschaft mit Lewandowski. Ne? Das ist ja ähnlich. Also irgendwie, es gibt, das ist ja nicht gut. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist nicht so gut für die Ausrichtung von einer Mannschaft, wenn es so ein bisschen zu einseitig auf eine Seite geht. Wenn sozusagen es gibt eine Spielerin und dann gibt es den Rest. Ist ja viel besser, wenn es irgendwie, es gibt 5, 6 gute Spielerinnen und die sind so auf einer Augenhöhe und darum kann man dann ein Team aufbauen. Dass man 11 Top-Spielerinnen haben wird in Polen, das ist eher unrealistisch. Aber ich finde es eigentlich einen guten ersten Schritt. Und jetzt gegen Dänemark, ich meine, am Ende, ey, da kann man auch gewinnen. Also, oder zumindest ein Remis holen. Ist nicht mal ausgeschlossen, dass man Dänemark schlägt. Also das ist aus meiner Sicht trotzdem ein Duell. Dänemark ist leichter Favorit, aber bei weitem nicht jetzt großer Favorit gegen Polen. Noch da, neue Situation fürs Team, ne, Max? Auch mal wieder ein Spiel, wo sich vielleicht nicht beide hineinstellen.
Ja, guter Punkt, guter Punkt. Also Samstag 21 Uhr, Schweden gegen Deutschland und Polen gegen Dänemark, und dann ist diese Gruppe C abgeschlossen, und abgeschlossen ist jetzt auch unser Segment mit Konstantin. Konstantin, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank. Noch kurzer Hinweis. Schöner Fußball, der Podcast, den ich mit 3 Kollegen mache, unter anderem Nico Beckspin. Wir hatten jetzt auch gerade eine Folge gestern nach dem Deutschlandspiel aufgenommen, auch zur Frauen-EM. Heißt Frau Lehmann in Anspielung auf die Starspielerin der Schweiz, um die es ja gerne mal Kontroversen gibt, weil manche Leute eine komische Auffassung haben. Aber das nur am Rande.
Definitiv.
Gerne mal reinhören.
Wird verlinkt. Danke dir. Bis bald im Rasenfunk. Ciao.
Tschüss.
Das waren Spiele in der Gruppe D am zweiten Spieltag. England gewinnt gegen die Niederlande mit 4-0 und Frankreich mit 4-1 gegen Wales. Damit ist Frankreich schon sicher durch im Viertelfinale. England und die Niederlande aktuell punktgleich. Ich werde jetzt über die Konstellation in dieser Gruppe und natürlich auch die Spiele sprechen mit Felix Haselsteiner von der SZ. Hallo Felix, schön, dass du hier bist.
Grüezi miteinander. Schönen Abend.
Total ungewohnt, dich mal quasi nicht im Insta-Live-Splitscreen zu sehen. Mal schauen, ob wir es auch so hinkriegen.
Ja, genau. Stattdessen in meiner wunderschönen Airbnb-Wohnung, die ich mir hier gemietet habe für die Zeit.
Wir werden wahrscheinlich gerade noch die Lampe sehen, die so wie so ein seitlicher Heiligenschein über dir thront. Der Rest wird weggeschnitten.
Das war das Ziel.
Ja, genau, im YouTube-Video. Ja, ich habe es ja gerade schon anmoderiert. Es waren tolle Spiele heute, die wir gesehen haben. Vor allem natürlich dieses England gegen Niederlande-Spiel war sehr deutlich. Und das sind ja auch die beiden Teams, die sich um Rang 2 beziehungsweise, die sich letztlich um Rang 2 betteln. Rang 1 ist mehr oder weniger weg. Was ist zu diesem Spiel zu sagen?
Ha, viel. Ich glaube, wollen wir ein bisschen mit der allgemeinen Beschreibung. Es war so ein bisschen, ich war ja im Stadion hier in Zürich und es war, ich fand wirklich ab der ersten Minute eine sehr eigenartige Stimmung bei den Niederlanden. Und das hat eigentlich für mich das Spiel fast mehr geprägt als die Engländerinnen. Also ich fand, da war wahnsinnig unrund. Und wir können ja eh noch gleich darüber reden, dass die diese wahnsinnig komplexe Situation haben mit Jonker und allem. Aber das hat man wirklich gespürt. Irgendwie war da hat einfach irgendwas gar nicht gestimmt. Ich glaube auch, dass da in der Vorbereitung, dass die einfach nicht den richtigen Plan hatten oder eben nicht vertraut haben. Aber das war wirklich ab der ersten Minute spürbar, dass da eigentlich nichts geht. Und das fand ich einartig, weil das hatte ich so noch bei keinem Spiel, ehrlich gesagt, gesehen, bei dieser EM. Das ist doch so eindeutig, weil über 90 Minuten, ich fand, man hatte schlechte Halbzeiten, man hatte irgendwie Spielphasen, die sich hin und her gewechselt haben, das schon. Aber ich habe eigentlich noch kein Team gesehen, was über 90 Minuten mich so enttäuscht hat wie die Niederlande in dem Spiel jetzt gegen England.
Nicht viel Norwegen gesehen, was?
Ja gut. Na, aber natürlich, wenn Norwegen dann am Ende gewinnt, kann ich ja nicht sagen, sie haben mich über 90 Minuten komplett enttäuscht. Und das fand ich in dem Fall schon sehr eindrücklich. Okay. Ich weiß, Max, ja. Die Fußballphilosophie des Rasenfunk.
Ja, der hohe Anspruch des Rasenfunks. Wie immer. Genau. Let me entertain. Nee. Let me be entertained, so ist es richtig. Also 1-11 Schüsse in der ersten Hälfte, 36% Ballbesitz. Man hat große Probleme auf dem Flügel gehabt und gegen Russo in der Mitte. Aber im Grunde hatte jede Niederländerin so ihr eigenes Problem in diesem Spiel. Wenn wir mal mit der Perspektive von den Niederlanden beginnen, auf diese Gruppe zu blicken. Also wir haben den ersten Dreier am ersten Spieltag eingefahren gegen Wales. Jetzt diese herbe Niederlage gegen England. Es wartet jetzt am Sonntagabend ein Duell mit Frankreich. Und da müsste man ein besseres Ergebnis erzielen als England, beziehungsweise im Grunde ist man eigentlich schon, sollte England gewinnen, dann ist es fix raus, weil man den direkten Vergleich verloren hat. Wie blickst du voraus für die Niederlande? Weil dass dieses Spiel ganz, ganz schlecht in vielen Belangen war, das ist ja jedem klar, der es auch nur in Auszügen gesehen hat.
Ja, ich glaube, dass diese Erkenntnis, die du gerade beschrieben hast, die hat Andries Jonker auch so fast im Laufe der Pressekonferenz nach dem Spiel erreicht. Also es ist ihm, glaube ich, erst so wirklich klar geworden, was das jetzt für einen Einfluss hat. Und also ich find's schwer, da noch wirklich was zu erkennen. Ich habe in dieser Mannschaft jetzt nicht gesehen, wie sie sich an sich selbst sozusagen wieder aufrichten kann. Also ich finde der ganze Run-up zu diesem Turnier war schon so schwierig, dass du eigentlich nur dieses Wales-Spiel als Hoffnungsschimmer annehmen konntest, dass du sagst, okay, wir haben jetzt hier 3-0 gewonnen, wir sind eigentlich optimal in die EM gestartet, die Französinnen haben auch noch England geschlagen. Sie hatten ja gar nichts zu verlieren vor diesem Spiel. Ne? Also sie konnten ja relativ befreit reingehen, mit der einzigen Einstellung nicht 0-4 unterzugehen. Und ich glaube, dass sie jetzt schon ziemlich hart trifft, diese Realität des, okay, wir haben es versucht, aber es hat wahrscheinlich nicht gereicht und wir müssten jetzt eigentlich Sensationelles hier schaffen. Ich sehe da nicht viel Hoffnung und ich habe jetzt auch nicht in den Worten, die danach gefallen sind, da war jetzt wenig Kämpferisches, da war wenig Trotziges, jetzt auch nicht von Spielerinnen wie Spitze, die ja eigentlich mit ihrer Erfahrung da doch vielleicht noch was ausreichen könnte, aber auch die war relativ resignativ und daher sehe ich ehrlich gesagt für die Niederlande nicht so den klaren Hoffnungsschimmer, weil du hast ja gerade gesagt, jede Spielerin hatte ihr Thema. Ne? Mhm. Also es war jetzt niemand dabei, wo du gesagt hast, ja gut, aber also vielleicht noch Van Damsala im Tor, aber sonst war da echt, sind da so viele Baustellen und so viele unfitte Spielerinnen auch, dass ich einfach nicht sehe, wo da die Hoffnung herkommen soll.
Und das, obwohl es ja gar nicht so schlecht losging, diese erste, also klar, England beginnt sehr, sehr gut, aber die erste richtige Chance hat Vivien Miedema.
Hatte Miedema, ja.
Die dann den Ball nicht richtig kontrollieren kann, aber das war eben eine von ganz, ganz wenigen niederländischen Chancen und das lenkt ja den Blick dann auf England über, die wieder auferstanden sind. So schnell geht's nur im Leistungssport, dass man beerdigt wird nach einer Niederlage und jetzt ist man dann dementsprechend wieder auferstanden. Was hat sich denn bei England verändert?
Ich fand schon die Spielanlage, kann man fast sagen. Also ich fand, dass sie den Frankreich hatten sie einen Plan aus meiner Sicht. Und der war relativ kurzpassspielig, der war relativ sozusagen kombinationsfreudig, was aber gar nicht so funktioniert hat. Und das war ganz interessant, weil das hat Kira Walsh nach dem Spiel gesagt, sie haben sich auch gar nicht so wohl gefühlt damit. Also gerade sie, der sie ja aus diesem Barcelona-Kurzpassspiel kommt, sagt, sie hat sich eigentlich gar nicht so wohl damit gefühlt, dass sie das immer und immer wieder weitergemacht haben und gegen Frankreich gemerkt haben, es funktioniert nicht. Und deshalb waren heute viel mehr Seitenverlagerungen zu sehen, viel mehr Bälle, die quer über den Platz geflogen sind, viel mehr direkte Zuspiele auch. Also zum Beispiel, jetzt weiß ich gar nicht mehr, war es das 1-0, wo der das 1-0 von Ball... genau, wo der Ball eigentlich von Hannah Hampton direkt steil gespielt wird, in die Schnittstelle rein. Ob der jetzt genauso geplant war, I don't know. Aber der war vom Ansatz ja natürlich mal komplett richtig gegen relativ hochstehende Niederlande. Und ja, also insofern fand ich schon, dass sie die Spiellage relativ stark verändert haben und eigentlich viel mehr zurück sind zu dem Spiel, was ich glaube, dass dieser Mannschaft viel mehr liegt. Also weil du Lauren James so viel mehr ins Spiel bekommst, du bekommst auch, du hast ja mit Russo die ideale Stürmerin dafür. Und insofern hat mir das viel, viel besser gefallen vom ganzen Gesamtkontext sozusagen.
Das heißt, du würdest Lauren James auch weiter auf den Flügel stellen und eben nicht auf die 10, so wie gegen Frankreich?
Mei. Ich finde wirklich, dass Lauren James hat mit ihrer Körperlichkeit und ihrer Fähigkeit zum Dribbling eben aus der komplett stillen Situation, hat die so viel Potenzial. Du kannst jetzt gar nicht sagen, die ist da besser, da besser, da schlechter, da schlechter. Ich glaube, das ist einfach von Spiel zu Spiel ein bisschen unterschiedlich. Und also Andries Jonker zum Beispiel hat sie auch noch sehr gelobt danach, weil er einfach sagt, das ist so schwer im Frauenfußball jemanden wie sie zu verteidigen, die diese Durchsetzungsfähigkeit und dieses Dribbling-Talent und noch diesen Schuss hat. Das sehe ich einfach als Stärke. Und heute hat sie, glaube ich, gut getan, dass sie ein bisschen mehr Raum hatte. Und ich würde schon sagen, dass das heute relativ entscheidend war, weil also Esme Brugg zwar war komplett lost im, eigentlich sollte ich nach vorne irgendwie mithelfen, aber ich kann ja gar nicht, weil ich habe diese Spielerin zu verteidigen. Insofern fand ich sie schon relativ spielentscheidend heute.
Ich glaube auch, dass Lucy Bronze sehr von ihr profitiert hat, weil es war einfach ein sehr, sehr starker Flügel, aber es war eben nicht das Einzige, was England gemacht hat, sondern eben es ging auch genügend über Lauren Hemp. Du hattest genügend über Verlagerungen. Der lange Ball kam manchmal auch direkt durchs Zentrum hindurch, manchmal also beim 1-0 direkt auf Russo. Der hätte allerdings von Bührmann und Jansen auch abgefangen werden müssen. Das ist der Klassiker wie beim Doppel im Tennis. Da spielst du doch auch in die Mitte, weil das der schwierigste Ball ist. Genau. Wer von beiden geht hin? Und so war quasi dieser Pass. Aber das war schon interessant zu sehen, dass das auch ganz offensichtlich der gezielte lange Ball von Hampton war, immer wieder auf Lauren James. Also sie legt sich den Ball auf rechts, sie ist ja auch Rechtsfüßerin, und dann schlägt sie diesen langen Ball, der kam auch nicht immer an, der ging auch mal über James hinaus, mal konnte ihn sie nicht kontrollieren. Aber sie war auch immer unheimlich frei. Also Pelova hat es nicht geschafft, da irgendwie rauszuschieben. Esme Brugz hast du ja auch schon gerade angesprochen. Also da hat England sehr gut Schwächen offengelegt, und dann, was mir aber gut gefallen hat bei England war, am Ende ist das ein klares 4-0. Aber wir haben noch während der ersten Hälfte geschrieben, wie gut eigentlich die Niederlande noch weggekommen ist in der ersten Hälfte, aber England ist dran geblieben, und England hat das 2-0 gemacht kurz vor der Pause, und England hat das 3-0 gemacht kurz nach der Pause, und damit war das Spiel dann gegessen.
Ja, es waren die zwei Spielentscheidungen, also es waren auch die zwei optimalen Momente, um ein Tor zu schießen. Weil ich fand, die Niederlande halt schon nach der Halbzeitpause sind sie ein bisschen besser rausgekommen. Und wenn da das 2-1 gefallen wäre, dann hätte das natürlich irgendwie so noch ein Hoffnungsschimmer sein können. Also du hattest ja dann Spielerinnen wie Bärenstein eigentlich am Feld, du hattest sozusagen, da wäre schon vielleicht noch ein bisschen was gegangen. Aber so war es halt wirklich immer genau dann, wenn du sie erwischen musstest, hast du sie erwischt. Und ja, so ein bisschen auch das Opposite aus dem ersten Spiel. Also wo ja England schon auch das Pech hatte, dass dieses erste VAR-Tor, was sie schießen, wegen 0,4 Zentimeter aberkannt wird. Was halt wirklich, glaube ich, die Mannschaft ein bisschen, das hat dir ein bisschen den Stecker gezogen. Ne? Du jubelst, du schießt dein erstes EM-Tor und so weiter. Das ist dann nicht so leicht. Und diesmal war es halt genau andersrum.
Ja, und das ja noch mit einem weiteren interessanten Kniff. Jess Carter spielt in der Innenverteidigung, Alex Greenwood dafür auf dem Flügel. Die hat schon eine ganze Weile jetzt nicht mehr Linksverteidigerin gespielt. Das fand ich eben auch interessant, dass Sarina Wiechmann so ein Spiel wie gegen Frankreich in der öffentlichen Darstellung hat sie es schon versucht, leichter zu nehmen, diese Niederlage, eben zu sagen, Leute, das kommt mal vor, und seht mal die Chancen, die wir hatten. Und ich glaube, Georgia Stanway hat gesagt, na, das war wie so, wenn man eine schlechte Nacht hatte beim Ausgehen. Also wir hatten halt einfach mal einen schlechten Abend. Intern habe ich aber den Eindruck, hat das Serena Wichmann schon sehr viel klarer und deutlicher analysiert, was da schiefgelaufen ist. Denn es waren zwei wesentliche Eingriffe in die komplette Statik des Spiels. Eben einmal Jess Carter als Innenverteidigerin und Greenwood dafür auf den Flügeln. Und Lauren James rausgezogen aus der Mitte, Beth Mead auf die Bank. Wir alle wissen, wie gerne das Beth Mead hat. Und da würde mich interessieren, welchen Eindruck hast du denn von Serena Wichmann jetzt dann auch in der Nachbereitung dieses Spiels gewonnen?
Ich fand sie, wie du schon gesagt hast, ich glaube, dass sie intern relativ scharf war, aber nach außen haben die das wirklich konsequent dargestellt als Bad Night. Und mit der Logik, also wenn du halt dann, also ich glaube, wenn du da mit einem knappen 2-1 jetzt rausgehst, dann wäre dieses Bad Night Thema nicht so schnell weggegangen. Aber dieses Ergebnis war natürlich jetzt auch wirklich perfekt, um genau diese Lesart, die Wichmann ja verbreitet hat, fortzuführen. Und dementsprechend fand ich sie auch nicht tölpend jetzt in irgendwelchen großen Freuden, weil sie, glaube ich, ja auch weiß mit ihrer Erfahrung, dass, wie du vorher gesagt hast, das dreht sich halt so schnell, ne? Also das ein dummes Spiel oder ein denen reicht ja selbst ein knappes Spiel gegen Wales jetzt und es gibt schon wieder sozusagen die nächsten Fragen. Aber sie weiß eben auch, glaube ich, dass mit ihrer Turniererfahrung, dass so ein Sieg gegen die Niederlande, auch wenn sie heute nicht gut gespielt haben, schon viel bewirken kann. Und ich glaube, dass das, ich habe England auch kritisiert nach dem ersten Spiel, aber ich sehe sie schon sehr zurück im Favoritenkreis jetzt. Also ich sehe sie relativ, also ich würde sie als Erste hinter in diesem Pack, der hinter Spanien herläuft, sehen, was die Favoritinnen angeht.
Stark, müssen wir gleich nochmal über Frankreich sprechen, aber das kommt gleich erst noch. ich habe auch schon in den ersten englischsprachigen Medien gelesen, dass die sagen, Mensch, Zweiter zu werden ist in der Gruppe gar nicht so schlecht, dann gehen wir Spanien aus dem Weg. Also es könnte ja gut, jetzt erstmal abwarten, in welchem Zweig dann überhaupt Deutschland landet, aber ja, der Theorie nach ist da das Duell als Zweiter gegen den Gruppenersten der Gruppe C, das ist gerade das wahrscheinlichste Szenario für England, denn alles andere wird schwierig. Wenn wir mal vorausblicken, auf England wartet jetzt Wales, ja, wir alle, auch hier im Rasenfunk haben gesagt, da liegt eine besondere Würze drin in dieser Partie, aber jetzt auch mit den Eindrücken, die wir zwar jetzt gerade eben erst aus diesem Frankreich-Wales-Spiel gewonnen haben, so historisch es war mit dem ersten Treffer durch Jess Fishlock, natürlich durch Jess Fishlock, bei dem man sich auch mitfreuen muss, also wenn man auch sieht und wenn man auch...
Ja, natürlich.
Ist also ja die gute cool. Argumentation der VAR nimmt Emotionen raus, also in dem Fall nicht. Sie haben es noch ganz gut geschafft, auch danach noch Emotionen zu zeigen. Aber diesen guten Ansätzen zum Trotz, siehst du da irgendwelche Probleme für England mit Blick auf Wales?
Nein. Wirklich überhaupt nicht. Also es darf auch gar keine Probleme geben, wenn man ehrlich ist. Ne? Also das ist ja schon, vorher habe ich es im SRF nochmal gehört, welche Weltranglisten oder welche europäische Ranglistenposition hat Wales? Ich glaube die drittletzte. Also das darf für die Engländerinnen wirklich kein Stolperstein sein. Und ich glaube auch, dass dieses 3-0 von den Niederlanden gegen Wales auch sehr aussagekräftig ist, weil das ist wirklich keine Mannschaft, die sich aktuell gefunden hat und die haben es auch geschafft, sie 3-0 zu schlagen. Und so schön es ist, dass die Waliserinnen da jetzt ihr erstes Tor erzielt haben, ich glaube, das wird für England kein großes Thema werden. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Wichmann vielleicht ein bisschen schon ist eigentlich nicht ihr Stil, ne? Wenn wir aus den vergangenen Turnieren irgendwas gelernt haben, dann
Felix.
Lässt sie durchspielen. Aber ja, also ich kann es mir über Westen will nicht vorstellen. Ich fände es auch schön. Also ich finde ja diese sogenannten Todesgruppen, das haben wir Turniere immer wieder gezeigt, gewinnen eigentlich dann am meisten an Würze, wenn der eine, der meistens dabei ist, oder die eine Mannschaft, die so als schwächstes Glied in der Kette angesehen wird, wenn die ein bisschen aufmuppt und sozusagen ein bisschen das Fragezeichen in der Gruppe ist. Aber das sehe ich bei Wales einfach wirklich nicht, auch wenn sie tapfer verteidigen, das reicht, glaube ich, nicht gegen England.
Ja, und auch mutig gegen Frankreich durchaus angegriffen haben. Also eine Zeit lang hat man Frankreich, also zum einen das 1-1 fällt quasi mit französischen Mitteln, langer Ball hinter die Kette und dann ist man einfach schneller als die Verteidigerin. Es kommt noch eine kleine Ping-Pong-Aktion mit dazu, aber am Ende fällt so der Ausgleich. Und man hat Frankreich dann eigentlich mit diesen Mitteln und auch mit einem sehr, sehr engen Stehen in so einem engen 4-4-2, in dem es nicht viel Zwischenraum gab, in dem man reinspielen konnte, aus französischer Sicht. Also sie haben es ja wirklich geschafft, das über 20, 30 Minuten dieses Spiel quasi kalt zu stellen. Und erst dann dieser Strafstoß, der natürlich einer war, aber in der Art und Weise, wie er verwandelt wurde, das Gegenteil von souverän war. Erst so kippte dann dieses Spiel wieder zugunsten der Französin. Also Wales hat ganz, ganz tolle Ansätze gezeigt. Und es ist einfach ein bemerkenswertes Team, muss man wirklich sagen. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte zu Middleton Patel kennst, die Torhüterin, die jetzt eingewechselt wurde.
Kenne ich, ja.
Das ist ja also für die Hörerinnen und Hörer, sie steht bei Manchester United im Tor und sie hat 2023 bekannt gegeben, dass sie auf dem Autismus-Spektrum verortet ist. Sie hat eine autistische Störung und nimmt deswegen eben die Wirklichkeit um sie herum ganz anders wahr als eben wir Menschen, die viele Dinge ausblenden können. Sie kann das eben nicht und dennoch hat sie es geschafft, Profifußballerin zu werden bei Manchester United, jetzt auch bei Wales. Sie schafft es irgendwie und man will sich gar nicht vorstellen, wie schwierig das sein muss, die Eindrücke auszublenden. Ihr Beruhigungsritual ist, wenn es ihr zu viel wird, dass sie mit den Fingern tippt. Das sieht man auch manchmal, wenn sie auf der Bank sitzt. In Teambesprechungen ist es völlig in Ordnung, wenn sie mit Kopfhörern und Sonnenbrille kommt. Und da sagt dann auch keiner mehr was im Team. Also unheimlich faszinierende Person, dass das überhaupt möglich ist. Auch, dass es Sichtbarkeit für dieses Thema gibt. Ich meine, alle RasenfunkhörerInnen kennen ja hoffentlich die Wochenendrebellen und die Sendung, die wir dazu gemacht haben und den Film, den es dazu gibt. Aber wirklich ganz, ganz interessante Geschichte. Und das ist nur eine von mehreren bei Wales. Aber weil sie jetzt eben überraschend auch im Tor stand und eben fast auch noch diesen Strafstoß gehalten hatte, da musste ich da wieder dran denken. Und deswegen wollte ich die Geschichte hier eben nochmal erzählen. Weil es ist eben einfach was Besonderes, finde ich.
Ist ja auch toll. Und ich finde, das ist, wenn man so will, mir fällt das jetzt auch auf, beim Geschichtenerzählen und beim Geschichtenfinden hier bei dem Turnier. Mhm. Natürlich war das vor zwei Jahren schon cool bei der Weltmeisterschaft, dass du noch ganz viele von den kleinen Geschichten hattest, von diesen, ich sag jetzt mal, den Geschichten, die du nur bei so einem Turnier erzählst, weil sie halt dann irgendwie aufploppen und weil sie irgendwie interessante Persönlichkeiten voranstellen. Und das hast du natürlich bei einer, es ist die Kehrseite, wenn man so will, in Anführungsstrichen, der extremen Professionalisierung, glaube ich, im Frauenfußball, dass du es natürlich, das ist halt Profigeschichten auch in vielerlei Hinsicht inzwischen sind. Und da ist sowas natürlich immer cool. Ja, und das finde ich auch sehr speziell, dass das Wales dabei ist, dass ja, es eben noch diese Teams gibt mit sehr einzigartigen Charakteren und ein bisschen kuriosen Wegen auch zu Turnieren und allem. Also das blutet mir natürlich als Österreicher das Herz, das dabei zu sagen, aber schön. Schön, dass viele kleinere Nationen dabei sind. Schnüff.
Ja, aber gut, könnte dir nicht Hoffnung geben, dass wir mit bei Frankreich gesehen haben, was ein Trainerwechsel bewirken kann und dass der lange ersehnte Umbruch dann doch möglich ist?
Ja, absolut. Also interessant, ne? Wir müssen eh noch über Laurent Bonnardet sprechen, glaube ich, heute. Ich glaube, Max, hat er sich in die Hosen gemacht oder nicht? Ich glaube schon, dass er sich ganz kurz mal eine Viertelstunde in diesem Spiel zu gedacht hat. Auwe, das geht jetzt aber hier, das verwenden die jetzt voll gegen mich.
Du meinst nach dem 1-1 und weil er siebenmal gewechselt hat in der Startelf.
Also, okay, ja, aber warte mal. Also Trainer nimmt Wendy Renard und Les Sommer und wen noch? Jetzt habe ich gerade den dritten Namen vergessen. Genau. Dali nicht mit zum Turnier. Exponiert sich damit schon massiv. Dann gewinnt der gegen England und ist der größte, also Held, den du sein kannst nach der Situation. Und dann hast du auch noch die, Entschuldigung, wenn ich das so hart formuliere, dann auch noch deine sehr erfolgreiche Elf komplett umzubauen, wenn es auch nur gegen Wales ist. Das ist schon mutig, weil das hätte schon, also wenn die da jetzt 1-1 einspielen, dann glaube ich, gibt Wendy Renard nochmal ein Interview in Frankreich. Insofern, ja, habe ich mir kurz gedacht, er macht sich vielleicht auch ein bisschen Gedanken darüber, ob das so richtig war, aber es ist ja wirklich komplett für ihn ausgegangen. Also besser kann es ja eigentlich gar nicht laufen, ne?
Ja, und hattest du da wirklich große Zweifel? Denn ja, es gab diese Phase, in denen dieses Spiel kalt gestellt war, ich habe es ja auch schon gesagt, aber selbst in dieser Phase gab es immer wieder einzelne Momente, in denen Frankreich einen Fußball gespielt hat, den du ansonsten in diesem Turnier höchstens noch von zwei anderen Teams gesehen hast. Schnell, direkt, mit wenigen Kontakten, durchs Zentrum, und am Ende landest du immer im Strafraum, nur da haben sie eben dann den Abschluss nicht hinbekommen. Da hat irgendwie immer eine Evans oder eine Green hat nochmal den Fuß dazwischen bekommen. Wace war da eben einfach sehr gut im Verteidigen, aber ich finde insgesamt war von der Zielstrebigkeit, von der Spielanlage her dieses französische Spiel schon wieder stark. Ich glaube, es ging so gut los. Also mit diesem frühen 1:0, mit den tollen Chancen, die sie schon hatten. Und dann hatte es vielleicht eher so einen Quali-Charakter für die Spielerinnen. Und dann hat es halt eine Weile gebraucht, bis sie wieder in dem Modus gekommen sind, in dem sie in den ersten 10 Minuten waren. Und dann war es aber ja auch mit 4:1 auch verdient, auch in der Höhe.
Das ist schon richtig. Ich glaube halt, also wie gesagt, wenn dieser Elfmeter nicht vor der Halbzeit noch kommt, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass er in der Halbzeit 1-2 Wechsel mal zurücknimmt, einfach um ein bisschen Sicherheit reinzubringen. Ich glaube, so war ihnen dann relativ klar. Jetzt führen sie und können wieder das Spiel sozusagen auf eine andere Art und Weise diktieren. Und das ist ja das, was die Französinnen können. Das haben wir schon in England gesehen. Also das fand ich ja faszinierend durch ihre extreme Ballsicherheit und durch diese wahnsinnige technische Qualität, die alle haben, tun sie sich halt relativ leicht damit, Spiele auch zu kontrollieren. Und ich finde, das ist das, was mir am meisten imponiert fast bei ihnen, weil das, wie du sagst, das können, glaube ich, also Spanien kann's. Ich weiß gar nicht, wer es sonst noch kann. Also dieses sozusagen Ballkontrolle ausstrahlen ist wirklich nicht selbstverständlich. Ich meine, das haben wir auch gesehen mit Deutschland-Dänemark, dass das wirklich schwierig war für die Deutschen, dauerhaft Ballkontrolle und Konterabsicherung zu spielen, wenn du in Führung bist. Und das sehe ich bei Frankreich total. Und ja, insofern gebe ich dir recht. Ich glaube, es war ihnen klar, dass sie spielen können und dass sie es gewinnen werden.
Jetzt gibt es ja nur noch ein Szenario, in dem Frankreich nicht als Gruppenerster aus dieser Gruppe rausgeht. Und das ist, wenn man gegen die Niederlande verliert am Sonntagabend. Nur dann rutscht man möglicherweise auf Rang 2. Auf jeden Fall aber hinter die Niederlande. Und wenn es ganz schlecht läuft, könnte Frankreich dann sogar noch rausrutschen, komplett aus dieser Gruppe. Aber jetzt angesichts der Qualitäten, die wir gerade beschrieben haben und die wir auch im ersten Spiel schon gesehen haben, hältst du das für möglich? Ich meine, immerhin zählst du Frankreich offenbar nicht zu den Top-Favoritinnen. Du hast sie vorher nicht genannt.
Naja, doch, ich möchte es nochmal klarstellen. Also ich habe, ich sehe Spanien einfach ganz klar mit einem guten Abstand vorne. Und ich sehe dahinter einen kleinen Pulk an Mannschaften. Da ist Frankreich definitiv dabei. Also für mich sind sie unter den Top 4. Das auf jeden Fall. Aber ich misstraue ihnen noch ein bisschen, weil ich halt, ich habe die Mannschaft noch nicht so wirklich Rückschläge vereiteln sehen. Also vielleicht dieses England-Ding, aber da haben sie es ehrlich gesagt gar nicht mal so gut gemacht in dieser hitzigen Schlussphase dann. Da hatten sie dann doch ein paar Momente, wo sie halt nach dem 1-2 ja, sich schwer getan haben. Und daher bin ich halt gespannt, ob sie das vielleicht gegen die Niederlande nochmal bekommen, weil, also wenn die Niederlande jetzt nicht versuchen, mutwillig alles zu riskieren, dann weiß ich es ja auch nicht mehr. ich weiß es nicht. Ich habe es mir heute schon gedacht, dass sie dann in der zweiten Halbzeit noch viel offensiver hätten spielen können, aber sie können, glaube ich, nicht. Also ich weiß nicht, ich habe mir auch bei Miedema, ich habe da keine Antwort. Das ist mir ein Rätsel, was da genau die Formlosigkeit ist. Also es ist ja einfach irre, du merkst ja auch in ihrer Haltung und so weiter. Also deshalb sehe ich sie einfach in keinem Szenario Frankreich schlagen im Moment, um es kurz zu machen. Und ich glaube, dass die Todesgruppe entschieden ist. I hate to say it, aber
wir werden dich an deinen Worten messen. Also es ist ein bisschen kompliziert, denn sollte England gewinnen und die Niederlande gewinnen, dann haben alle drei 6 Punkte und dann wird eine Dreiergruppe quasi gebildet. Die Niederlande bräuchte einen deutlichen Sieg. 3:0 bei einem gleichzeitigen 1:0 Sieg von Wales und dann wäre Frankreich tatsächlich noch ausgeschieden in dieser Gruppenphase. Aber ihr seht schon, liebe Hörerinnen und Hörer, so arg realistisch ist das nicht. Und wenn, dann können wir uns darauf noch vorbereiten, denn dann wird das am Sonntagabend passieren, irgendwann nach 21 Uhr. Was jetzt passiert ist, dass wir diese Sendung hier beenden. Felix, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du so schnell du es geschafft hast, nachdem du noch Spielerinnen und TrainerInnen zugehört hast von England und den Niederlanden, dann zurück in deine Unterkunft bist, mit deinen Heiligenschein angeknipst hast und mit mir über diese beiden Partien gesprochen hast. Danke für deine Zeit.
Ja. Immer schön, Max. Ich hoffe, wir hören uns nochmal.
Ja, schauen wir einfach mal. Wir wissen es beide noch nicht. In dem Sinne, bis bald. Ciao.
Bye-bye, ciao.
Und das war unsere Besprechung dieses zweiten Gruppenspieltags bei der EM 2025. Danke für euer Feedback zur letzten Folge dieser Art. Wir haben in der jetzt versucht, ein bisschen mehr nach vorne zu blicken. Und ich hoffe, das war euch genehm. Gebt uns gerne Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de. Und ansonsten muss ich das alles einfach noch ein bisschen zusammenruckeln und vielleicht sich auch eure Hörgewohnheit ein bisschen anpassen an das neue Format. Gebt mir Feedback. Ich bin gespannt, wie ihr diese Ausgabe fandet. Ansonsten könnt ihr ja auch sehr gerne noch die Besprechung zum Deutschlandspiel hören. Die ist ja auch noch nicht so alt. Und es geht jetzt ja schnell weiter. Ab jetzt alle Spiele immer um 21 Uhr und parallel. Wir nehmen entsprechend auch wieder einzelne Segmente auf und dann nach dem letzten Spielen der Gruppe D erscheint dann die nächste Folge und dann ändert sich ja sowieso alles wieder ein bisschen. In diesem Sinne, ich wünsche euch weiter eine schöne EM und ich danke euch natürlich für euren Support. Denn ihr wisst, alles, was wir hier machen, ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir sind ein unabhängiges Sportmedium und vielleicht sogar das unabhängigste Sportmedium, das es so in Deutschland gibt. Und das ist nur möglich dank euch, dank vieler Menschen da draußen, die kleine und größere Beträge uns zukommen lassen in jedem Monat. Wie ihr das tun könnt, das erfahrt ihr auf rasenfunk.de. Da gibt's einen Unterstützen-Button. Am liebsten ist uns das per Dauerauftrag, aber es geht eigentlich auf jedem Weg, den ihr euch so vorstellen könnt. PayPal, Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay. Es ist alles möglich, alles drin. Informiert euch einfach auf rasenfunk.de und wenn ihr euch dort auch registriert als Supporterin, dann kann es sein, dass ich euch danke, so wie ich jetzt diesen Menschen hier danke. Zum einen Moni, zum anderen Fabian, der grenzenlos dankbar ist. Herzliche Grüße, lieber Fabian. An Essig Esther, Dankeschön, an Roland 14 von Mainz 05 und an Dubioser Kerl. Sie alle haben uns unterstützt in der Vergangenheit und sich registriert als Supporterin. Vielen Dank für euren Support, vielen Dank auch fürs rege Mitmachen beim Diskutieren dieser EM-Folgen und dann hoffe ich, dass es euch weiter gut geht, dass ihr einen guten Sommer habt, mit dem Rasenfunk uns gewogen bleibt und vor allem gesund bleibt. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.